Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode 2 Stunden später. Beim 2 Stunden später Podcast nehmen sich Marvin, Chris, Kuro und Timo ein Spiel vor, welches sie für exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. In der heutigen Episode geht es um das Remake des Kultklassikers Gothic 1. Mit der Wahl der drei verschiedenen Lager könnte man von einem deutschen Pokémon sprechen. Manch einen hat das Spiel vielleicht auch gänzlich verpasst und keine Ahnung, warum die Leute so auf Sumpfkraut stehen. Die Gemüter bei Gothic sind mindestens so gespalten wie das alte und das neue Lager. Welches der DM-Sprüche hat den Jungs am besten gefallen? Für welches Lager werden sie sich entscheiden? Und wie oft wurden sie in den 2 Stunden von NPCs umgenockt und beklaut? All das finden wir in der heutigen Episode raus und klären zudem, welches Spiel des Summer Game Fest hier die Podcaster aus den Socken gehauen hat. Und jetzt viel Spaß!
Und damit herzlich willkommen zum Gute Laune Gaming Podcast. Der Podcast, der noch toller wird, wenn ihr euch heute Zeit nehmt, um dieses Projekt weiter zu empfehlen. Weil wusstet ihr eigentlich, dass es für Podcasts keine Algorithmen gibt? Gatekeepen, das ist ziemlich blöd. Also gatekeept unseren Podcast nicht und erzählt es euren Freunden, eurer Familie, vielleicht auch eurem Haustier, dass es uns gibt. Die sollen es alle hören. Das wäre ganz toll. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 2 Stunden später. Ich freue mich heute auch wieder, meine drei wunderbaren Co-Moderatoren begrüßen zu dürfen. Zum einen der Mann, dessen Namen man nicht nennen muss, weil er ist der Bekannte in diesem Podcast. Willkommen.
Hi, na, das bin ich, Christian Amadeus Kurowski von Game 2.
Außerdem der beste Moderator, den dieser Podcast hat. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Bin natürlich immer traurig darum, wenn er nicht moderiert, weil dann werden die Folgen direkt 30% weniger gut. Trotzdem ist es toll, dass er heute dabei ist. Timo!
Ah, nice. Dankeschön. Ich spanne meinen Bizeps. Ihr sitzt nicht, weil ihr am Radio hängt.
Holy shit, das ist ja groß.
Wissen noch Leute, was Radio ist? Egal.
Ja, natürlich. Und außerdem der Mann, der sein Handy nicht ausmacht während den Aufnahmen und deswegen muss er das Surren aus seinen eigenen Spuren entfernen. Ich freue mich, dass er hier ist. Hallo, Chris.
Dafür bin ich bekannt in der ganzen Welt. Einen wunderschönen guten Tag.
Find's nicht gut, dass hier interner ausgeplaudert werden. So ein bisschen wie bei Tic-Tac-Toe. Ja,
wir sind der transparente Podcast. Wir müssen den Leuten wissen lassen, was hier wir hier für verwirrter und chaotischer Haufen sind.
Geiler
die Leute
Haufen.
Haben ein Recht, das zu erfahren. Und damit kommen wir zum ersten Part dieses Podcasts.
Entweder Aichiro Oda.
Ja!
Ich möchte von euch wissen, ich hatte nämlich gerade so einen kleinen Augenblick und ich dachte mir, ich frage euch das einfach mal in diesem Podcast. Deo Spray oder Deo Roller?
Roller.
Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, Roller, ansonsten beides.
Alter, ich bin auch der Roller. Früher als Teenager immer das Spray, weil das war so, das hat man so gemacht. Aber irgendwann gecheckt, Deo Roller ist ja viel besser.
Ja, aber also, ist ja auch eine Trick-Question, ne? Wir sind Gamer.
Deo, was ist das, wäre die richtige Antwort.
Wir spielen Warhammer und Magic und gucken Anime. Pass auf, ich habe morgens, mache ich mir einen Roller drauf, nachdem man halt mit Wasser, kennt ihr das Leute, kann man nicht nur trinken, kann man auch nutzen, Roller drauf, das ist dann mein Schutz für den ganzen Tag. Aber zwischendurch, wenn ich merke, nach dem Fahrradfahren, ein bisschen Schlagzeug spielen und so, dann immer so kurz Spray nochmal drauf.
Aber ich finde, ich weiß nicht, ob es mittlerweile einfach so ein Ding ist, aber wenn ich das mache, dadurch, dass ich das immer nur mache, wenn ich geschwitzt habe, habe ich das Gefühl, ich stink immer noch, obwohl es Deo ist.
Es ist so ein bisschen Deo wechseln, maybe.
Neukauf. Jetzt mach ich lächerlich, ein pro Jahr muss rein.
Also es ist so ein Ding, was du meinst, ist halt, wenn man Pupu gemacht hat und dann macht man so ein Raumspray, dass wenn jemand reinkommt und merkt, okay, Raumspray, dann ist so, na, der hat gerade Pupu gemacht.
Ja.
Und das ist dann so, will man es vielleicht ganz weglassen,
damit die Leute direkt wissen, was Sache ist, damit die deinen Pupu riechen.
Aber Marvin, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ich hoffe, du riechst nicht nach Deo, weil sonst weiß ich sofort Bescheid.
Ey, du weißt wirklich direkt Bescheid. Das ist, ja, es hat mich gerade beschäftigt. Es hat mich so beschäftigt, dass ich mit in diesen Podcast nehmen musste.
Weißt du, was mich gerade beschäftigt hat? Wie wenig oder wie viele Minuten oder Sekunden sogar wir am Tag nackt sind. Wir haben immer irgendwie irgendwas an. Also morgens die Unterhose wechseln, dann haben wir dann, wie lange haben wir? 3 Sekunden, wo wir naked sind. Vielleicht haben wir dabei noch ein T-Shirt an. Dann beim Duschen.
Oh, das ist weird. Niemand macht nackt untenrum, aber obenrum nicht. Das ist komisch.
Nee, aber ja, kommt auf die Jahreszeit an.
Ich enthalte mich bei dieser Konversation einfach.
Bei welcher Jahreszeit machst du das?
Nur naja, wenn es kalt ist. Wenn es kalt ist, dann macht man halt, wenn man sich umzieht, dann hat man ein T-Shirt. Und dann, nee, aber ich würde nicht ein frisches Shirt und dann die Unterhose wechseln. Nee, das stimmt schon.
Ist das wohl, was sind dieser Podcast hier wieder schon Verwendung? Wir sind aber nicht die Einzigen, die sich Fragen stellen, sondern auch unsere Zuhörerinnen haben sich Fragen gestellt. Und ich habe das letzte Mal ganz offen und transparent gesagt, Leute, wenn ihr Fragen habt, ich nehme die mit in den Podcast. Ich bin euer Sprachrohr und genau das will ich erfüllen. Und Luke hat bei Spotify eine Frage gestellt und Shoutout, da Luke. Muss der Kuro direkt mal an die Wand genagelt werden. Nämlich, aufgrund deiner Warhammer-Erzählung aus der letzten Folge, hatte er stark das Gefühl, dass du eigentlich Alpha-Legion-Spieler bist. Kuro, bitte Stellung dazu beziehen.
Das ist ja absoluter Humbug, ne? Also da muss halt diese Person auch mal jetzt öffentlich an den Pranger gestellt werden. Wer war das? Kannst du nochmal den kompletten Klarnamen
Luke,
sagen?
Luke, bitte. Hm. Ja, Luke Spotify.
Luke bei Spotify, Luke.
Spotify ist sein Nachname.
Achso, okay. Luke Spotify. Ist natürlich absoluter Humbug, weil wenn man mich kennt und wenn man sich wirklich mit meiner Person auseinandersetzen würde und Interesse zeigen würde für das, was ich bin und was ich mache, dann wäre es natürlich absolut klar, dass ich Space Wolf Spieler bin und angefangen habe, jetzt Orks zu sammeln. Denn wofür stehe ich, wenn es nur eine Sache gibt, für die ich stehe?
Schlecht würfeln.
Schlecht würfeln, absolut. Und deswegen passen Orks auch perfekt. Die treffen nämlich oft auf eine 5. Aber wenn man so meine Vergangenheit sich betrachtet, meine Gaming-Vergangenheit sich anschaut, dann habe ich natürlich Bock, aufs Maul zu hauen. Game 2 350, mhm. Nazis aufs Maul hauen, geil. Mhm.
Geil.
Dark Always Souls, FromSoft-Spiele, Soulspawn-Spiele. Was mache ich da am liebsten? Aufs Maul hauen.
Aufs Maul hauen. Auf keinen Fall so. Magie benutzen.
Wenn das Schwert groß ist und die Axt breit, dann bin ich glücklich. So wie meine Schultern.
Dann bin ich bereit.
Deswegen spiele ich natürlich Space Wolves und Orks.
Mhm. So. Mhm. Und damit hat sich das auch wieder geklärt. Ich bin euer Sprachrohr, Leute. Wenn ihr Fragen habt an diese Runde, schreibt sie in die Spotify-Kommentare. Ich nehme sie mit. Ich bin das, was ihr in diesem Podcast nicht zeigen könnt, die Stimme. Von daher, lieben Dank, Luke, wow, für diese Frage.
Der Sprecher bei Destiny beruht übrigens auf Marvins Leben.
Ja, I guess so. Ach, Leute, wie geht's euch? Chris, erzähl mal. Ein Schwank aus deinem Leben, was spielst du so?
Es geht super. Schwank aus meinem Leben. Das Leben ist cool. Bin gerade meine Tochter lernt schwimmen arg. Das heißt, ich bin viel im Wasser und mit ihr unterwegs und sie ist jetzt schon auf dem Trichter, dass sie jetzt wirklich schwimmen kann. Und es macht richtig Spaß. Also wir sind nicht mehr da, wo es eigentlich nervt. Und wir alle sagen, oh Mann, das ist so schön. Sondern wir sind da, wo man richtig wieder was anfangen kann im Wasser. Mega nice. Okay. Und was ich so spiele, Mina the Hollower.
Aber Chris, ganz kurz.
Ja.
Welcher Kurs kommt nach Schwimmkurs?
Danach wollte ich sie bei Dr. Christian Belula-Kurowski anmelden bei Tauchen 101.
Stark.
Ah, aber der soll gut sein.
Ist ausgebucht, ne, bis 2028.
Der ist also jetzt gerade, ja. Der hat irgendwie Social-Media-Fame und der geht
der
richtig durch die
so
Decke.
Der ist so viral gegangen.
Ich meine, klar, es ist ausgebucht, aber das Gute an meinem Kurs ist, das ist ja nur eine Stunde.
Ja.
Also es geht ja relativ
in
easy.
In einer Stunde kann ich lernen, wie ich tauche?
Ja, klar. Ja. Also du wirst einfach, du wirst ins Wasser geworfen, von mir persönlich. Ne, ich nehme dich stark. So und schmeiß dich. Und dann sage ich einfach, ja komm, tauch mit den Armen. Einfach aber weg vom Körper.
So ist bei mir Drumunterricht. Ja komm, spiel doch.
Drum, spiel doch den Groove. Schlag halt auf die Trommel. Ja guck,
mach doch.
Trommeln, fertig.
Und es ist ja dann halt auch einfach, ne, entweder du schaffst es und du kannst tauchen oder du stirbst.
Ja,
wie überall im Leben.
Wie ist denn so die Quote im Kurs? Wie viele Leute kommen wieder raus?
Quote ist gut. In 60% der Fällen lernen es alle, jedes Mal.
Alle, die nach dem Kurs befragt wurden, haben überlebt. Deswegen sind wir eigentlich ziemlich glücklich. Genau.
Aber ich finde, Kuros Tauchkurs erinnert mich stark an Gothic.
Ja.
Dazu später mehr.
Ja, ja.
Oh wow. Aber Mina the Hollower, Chris, ein neues Spiel, das alt aussieht, Yacht Club Games, kennen wir schon von Shovel Knight.
Yacht Club.
Mina the Hollower ähnliche Höhen erreicht oder ist es doch ein kleines Flämmchen, was da brennt?
Bei mir überholt es Shovel Knight ohne Mühe. Also Shovel Knight fand ich immer geil. Shovel Knight war sehr spaßig, aber Shovel Knight war auch bei mir immer nicht die 10 von 10, von der ich mir gewünscht hätte, dass es mal landet. Aber Mina ist irgendwie mehr mein Ding. Und es ist eigentlich so simple Mechaniken, die Mina benutzt, die dann aber gameplaymäßig so viel Sinn machen und so viel Spaß machen, dass es einfach nur eine Freude ist. Also ich kann es nur jedem empfehlen, ich will gar nicht zu viel darüber reden. Ey, es ist sehr oldschoolig, hat einen wundervollen Score, es hat wundervolles Gameplay, es fühlt sich alt und trotzdem frisch an. Und es so ist eine Bereicherung für dieses Spiel. Ist eine Bereicherung für dieses Spielejahr für mich.
Das freut mich sehr zu hören. Ich habe es immer wieder mir die Trailer angeguckt, nachdem du drüber geredet hast, und jedes Mal dachte ich mir so, es ist nicht meins. Es ist einfach dieses alte, es ist nicht meins. Ja. Es ist okay.
So
das
NES muss ich für mich akzeptieren. Halt, ne?
Ich weiß nicht. Kuro, wie sieht es bei dir aus? 35.000 Spiele, die gerade irgendwie aktuell sind. Wie viele Stunden Forts hast du gespielt?
182 Stunden, 5. Ich habe gerade nochmal geschaut.
Nice.
Es ist gerade so das Spiel für mich. Es ist, weil man kann sich so richtig schön reinknien, aber man kann es auch einfach nur so ein bisschen nebenbei spielen und noch irgendwie einen Podcast hören oder irgendwie was laufen lassen. Du kannst einfach nur die Welt erkunden, die wunderschön ist, oder halt die vielen verschiedenen Events und Sachen machen, die dieses Spiel halt hat. Und es ist, sieht gut aus, fühlt sich gut an. Und Forza Horizon 6 ist mein absolutes Go-To-Game. Sowohl wenn ich irgendwie mich richtig reinknien möchte oder wenn ich einfach nur nach einem anstrengenden Tag.
Ist maybe auch dein Go-To-Game?
Ja, also die Chancen stehen nicht schlecht.
Das wird auf jeden Fall in der Liste sein.
Denke ich auch.
Das auf jeden Fall.
Aber bist du noch in dem, ich erkunde die Welt, ich schaue, was es links, rechts von mir gibt, Modus, oder bist du jetzt schon langsam in dem, ich lehne mich nach vorne und fahre die ganze Zeit nur noch Multiplayerinnen mit anderen Modus?
Nee, also ich spiele ja Videospiele auch so ein bisschen so, wie ich Fastfood konsumiere. Es gibt ja Menschen, die, wenn sie irgendwie einen Burger haben und Pommes, dann essen sie tatsächlich nur die Pommes am Anfang und danach den Burger.
Nein.
Was ja absolut, was Jasper, Shoutout, das geht halt, also kein Shoutout, Jasper. Das geht halt gar nicht.
Warte, ist Jasper zuerst die Pommes oder zuerst den Burger?
Erst die Pommes, dann den Burger.
Jasper, hey, was ist los?
Wir hatten das hier im Podcast schon mal und ich habe mich damals schon geoutet, ich mach's genauso. Oder bei den Fischen.
Das ist halt absoluter
Jasper,
das ist,
Shoutout. Ehrenmann, ich weiß, warum ich dich so mag, Jasper.
Aber dann bist du doch satt, oder nicht?
Ja, das ist ja das Problem.
Nee,
wie,
so
nee?
Pommes und Burger ist ja nie genug, um satt zu werden. Das heißt, das Burger ist ja das Geile an dem Essen. Das heißt, erst die Pommes, die nice, und ich beiß dann schon so mal einen Burger rein, einmal, vielleicht zweimal, esse die Pommes auf und hab dann nur noch den geilen, saftigen Burger-Geschmack und gehe mit dem aus dem
du
Essen raus.
Du warst aber schon mal bei Five Guys, oder? Ich meine, da hast du ja Pommes, die du bestellt hast, dann noch so eine extra Kelle Pommes und dann noch mal eine Schaufel Pommes obendrauf oder so. Wenn du da wirklich alle Pommes isst, bevor du zu deinem Burger kommst, dann hast du 20-Euro-Schein.
Und der Burger wiederum sehr klein. Ja. Egal, reden wir nicht über
Fleisch. Ja, aber so spiele ich halt auch auf jeden Fall Videospiele. Ich bin halt so einer, ne? Mal eine Pommes hier, mal ein Burger bis da. Geil. Ja. Und so spiele ich halt auch Forza. Ich mache mal ein Straßenrennen hier, dann fahre ich mal ein bisschen durch die Gegend und es gibt Maskottchen oder die Schilder, die man halt kaputt brettert. Es gibt jetzt die Festival-Playlists, die jede Woche neu sind mit neuen Events, wo du halt auch.
Hast du da FOMO oder bist du
ein voll? Deswegen muss ich jetzt, ich bin nächste Woche auf Workation, ich muss die Playlist für diese Woche, die muss ich heute noch fertig spielen.
Ja, klar.
Stark. Klar. Und ja, Forza macht aber auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Aber so dieses hier mal reinsnacken, da mal reinsnacken, das machst du in Forza, Timo, du machst das aber mit Videospielen. Hier mal zwei Stündchen rein, zwei Stündchen da rein.
Aber
wie sieht das aktuell bei dir aus?
Ich bin ja eher so super, super der Phasenmensch und bin ja auch Mood-Gamer, Mood-Leser, Mood-Seriengucker, Mood alles. Und in letzter Zeit habe ich nicht so viel Zeit zum Spielen gehabt, aber auch nicht so den Drive, weil schönes Wetter. Aber seit letzter Folge bis heute ist es passiert, liebe Freunde. Liebe Zuhörende, ihr habt alle mir den Daumen gedrückt, ich habe es gespürt. Es ist geschafft. Final Fantasy XIV, A Realm Reborn, die erste Kampagne ist geschafft.
Das ist so krass. Das ist wirklich krass, weil die dauert so lange.
Ja, die dauert wirklich lange.
Ich hätte nie gedacht, dass du das schaffst. Wirklich.
Ich damals auch nicht. Ich habe das Spiel ja schon dreimal gestartet und so. Wärst du, ja, ist ein MMO, fuck it so. Jetzt habe ich aber durchgezogen. Es kann wesentlich kürzer sein. Es ist wie so ein Buch, was 400 Seiten zu viel hat in der Mitte. Und es lohnt sich aber. Es ist die längste Introduction in eine Welt, die es jemals gab. Und es fühlt sich richtig geil an, wenn man das dann halt geschafft hat. Und die deutsche Synchro, Also liebe Freunde, ihr macht bestimmt einen tollen Job in eurem jetzigen Leben, aber damals habt ihr leider, hat derjenige, der euch auf die Finger schauen sollte, hat da was alles was anderes gemacht. Ich habe irgendwann auf Japanisch gestellt und dann funktioniert es fantastisch gut. Und ich habe auch gehört, dass im Englischen als auch im Deutschen die SynchronsprecherInnen irgendwann ausgetauscht werden ab dem zweiten Expansion. Who knows why? Aber es hat sich sehr gelohnt, es hat sehr viel Spaß gemacht und es hat sich so angefühlt wie so ein, okay, jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt bevor Heavensward losgeht, ist Heavensward der zweite? I don't know, korrigiert mich, bitte falsch liege. Gibt es noch mal so ein kleines Zwischenstück, was sich dann halt nennt The Seventh irgendwas. Und das fühlt sich an wie so ein Manga-Band 1.5, was man halt lesen kann. Mm. Aber man ist so, ich will doch mit ins Nächste. Aber es fühlt sich da schon sehr, sehr viel besser an, als es dann das Ding vorher war. Also liebe Freunde, falls ihr reinschauen wollt, haltet durch. Aber es ist so ein bisschen wie One Piece anfangen. Es sollte sich nicht anfühlen wie, ich muss da jetzt durchbauen, sondern es sollte sich anfühlen wie, wir gehen jetzt auf eine Reise, es dauert jetzt. Und mal macht es mehr Spaß, mal macht weniger Spaß. Und irgendwann kommt dann dieser Moment, wo ich dann auch denken werde, wo man denkt so, fuck, ich habe 1000 Seiten vor mir oder 1000 Bände noch vor mir. Und ich meine so, fuck, ich habe nur noch 1000 Bände vor mir. So ein Gefühl. Naja, anyway, auf jeden Fall habe ich gespielt und es macht sehr, sehr viel Spaß weiterhin. Ich bin mittlerweile in so einer aktuellen Phase, wo ich bin so, echt, mich interessieren keine anderen Games. Ich verfolge das alles sehr, sehr gerne. Ich gucke mir das auch alles gerne an.
Nice.
Ich denke mir, Mina macht richtig Spaß, aber jetzt gerade mich so, ich habe gar keinen Drive, das spielen zu wollen. Ich habe mir ein 3DS gekauft, wie schon erwähnt, und da gucke ich dann immer, das ist so geil, weil es einfach mein Doom-Scrolling so geil runterschraubt, weil ich einfach dann meinen DS raushole und aufklappe und dann Fire Emblem gerade spiele, das super viel Spaß macht zum Beispiel. Ansonsten ist mir letztens so ultra, ultra random wieder Deadlock eingefallen. Das Spiel von Valve, dieses MMO-Taktik-Team-Super-Shooter, was auch immer. Mhm. Reingeschaut und gemerkt, oh, das schmeckt mir aber ganz gut. Deswegen, also Full Release habe ich richtig Bock drauf, wenn das mal irgendwann kommen sollte. Ansonsten Fahrradfahren.
Ich freue mich ja darauf, dass wir im Frühling 2027 alle unsere Street Fighter 6 Ära beschreiten werden.
Oh, ja. Tiefer?
Tiefer.
Ja, führt kein Weg mehr dran vorbei. Tiefer war immer mein liebster Street Fighter Charakter.
Aber gesagt. Ist auch so random, dass Clive bei Tekken ist, Tiefer bei Street Fighter.
Zum Glück, sonst müsst ihr Tekken
also
spielen.
Ich hab, es gab ein Interview mit dem Final Fantasy 7 Typen, wie hieß der nochmal?
Tamaguchi-san.
Ja, kann gut sein. Der war bei Maximilian Dude und der hat ihn halt auch gefragt, so, ey, Tifa Street Fighter, ne, was geht ab? Und ich, also es ist jetzt so sinngemäß.
Das war nicht so. Der ist genau so, Wort für Wort jetzt.
Die Antwort war halt so, ja, es gab halt einfach viele Studios, die angefragt haben.
Dead or Alive.
Wegen Tifa und so. Aber es wurde halt alles abgelehnt. Und bei Street Fighter haben sie gesagt, okay, dann macht mal. Weil halt auch Street Fighter einfach in Japan so groß ist, dass es halt relativ sinnig
Ehrenmann.
Ist. Kann mir halt vorstellen, dass die bei Bandai Namco sich jetzt so ein bisschen ärgern, so. Wir haben extra Kneif genommen und ich hab gesagt, wenn wir Kneif ins Spiel packen, dann kriegen wir auch tiefer. Was soll denn Mist?
Kneif macht ja gar nicht so viel Sinn in Tekken, wie tiefer Sinn machen würde, weil außer Yoshimitsu hat ja in Tekken eigentlich auch niemand Waffen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich finde diesen Stream, den du gerade angesprochen hast mit Maximilian Dude, das ist ja so eine geile Geschichte, ne? Der hat ja irgendwie Summer Game Fest co-streamt. Und dann hat er so auf sein Handy geguckt und war so, Leute, ich muss mal Emergency Call machen, ich bin gleich wieder da. Und dann kommt er wieder und ist so, ja, Square Enix hat angerufen, Hamaguchi will in der Stunde vorbeikommen. Krass. In meine Wohnung. Und was für ein absurder Moment das einfach sein muss. Also richtig, krass. Richtig geil.
Geil.
Das musst du, also könnt ihr euch gerne mal im Internet angucken, ist ganz, ganz, ganz toll. Aber
Marvin,
ich finde es ganz
hallo,
schön.
Hallo.
Dankeschön, hallo, hallo. Ich finde es ganz schön in diesem Podcast, seit wir gestartet sind, ich bin immer mehr so ein bisschen wie Timo geworden. Ich bin immer mehr so dieses, hier mal ein bisschen vom Gaming-Buffet snacken, da mal ein bisschen, hier noch ein Dessert.
Wir tauschen uns gerade, ist auch toll. Ich glaube, du bist der, ich spiele alles zweite eine halbe Stunde.
Das ist aber ganz schön.
Ich sehe es auch. Auch die T-Shirts.
Ein bisschen. Ich hier mein tolles Goku-Shirt. Ich bin anders als ihr. Ich bin nicht weitergezogen. Ich spiele immer noch Slay the Spire. Habe immer noch eine ganz wundervolle Zeit damit. Bin jetzt bei irgendwie paar 60 Stunden oder so. Ich habe jetzt Final Fantasy VII Rebirth auf der Switch angefangen und bin fasziniert davon, dass das auf dieser Konsole läuft. Zweiten Mal. Okay. Also ich habe Rebirth nicht replayed.
Nur kurz jetzt einhacken. Wie gut läuft es wirklich auf der Switch?
Es läuft überraschend gut.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Es läuft wirklich gut. Es sieht wirklich schön aus. Natürlich kannst du nicht dieselbe Grafik wie auf der PS5 oder auf dem PC erwarten. natürlich siehst du ab und zu so ein paar Büsche nachladen. Du siehst, dass die Räume ein bisschen leerer sind als auf der Konsole, auf der Hauptkonsole. Und insgesamt sind hier und da weniger Details. Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, dass dieses riesige Spiel so gut auf der Switch 2 läuft, ist, finde ich, ein technisches Meisterwerk. Und also nach dem, was ich bisher gesehen habe, ich habe jetzt gestern Kapitel 1 beendet, das heißt alles, was diesen Rückblick angeht am Anfang, also crazy. Bin also gespannt. Ich freue mich sehr, das nochmal darauf zu spielen.
Ich bin gespannt, wie Elden Ring aussehen wird, weil das kommt ja auch noch auf Switch. Also man hat immer diesen ersten Impuls so, okay, das wird so eine abgespeckte Version, aber dann ist man so, ah nee, Moment mal, Switch 2 kann schon einiges, so, ne?
Das stimmt, krass. Ja. Naja, ich würde mir jetzt
das ist wirklich super, super krass.
Bei Elden Ring nicht so super viele Hoffnungen machen, weil A ist das Spiel technisch betrachtet nicht krass, sondern halt vor allen Dingen so, ja, das Design ist halt nice, aber es wurde ja auch sehr lange verschoben, weil es auf der Switch nicht so gut läuft. Und ich habe in From Software jetzt auch nicht so das größte Vertrauen, dass die so einen richtig sauberen Port hinbekommen.
Hier für euch.
Ja, 20 Frames reichen doch auch.
Ihr habt es noch nicht gespielt, na dann kriegt ihr das hier.
Hat auch bei Demon's Souls am Anfang auch funktioniert.
Echt?
Ich muss aber ehrlicherweise, weil Teil dieses Anfangspodcasts auch ist, wie geht's euch? Muss ich jetzt sagen, mir geht's gerade nicht so gut. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ich hatte eine kleine Schreckensnachricht in meiner Inbox. Und ich will das mit euch teilen,
okay,
weil ihr seid meine Freunde.
Erzähl.
Und es hört ja sonst keiner zu. Mm-mm. Ich habe heute Morgen von Card Market, das ist ja so eine, ja, du kannst deine Karten verkaufen und kannst Karten kaufen. Mhm. Plattform. Quasi eBay für Trading Cards. Habe ich so eine E-Mail bekommen, weil ich hatte eine Karte verkauft, eine Luffy-Karte, also One Piece. Relativ teuer, auch so eine 100-Euro-Karte.
Oha.
Ich hatte relativ viel aktuell auf dem Zettel und deswegen habe ich es nicht geschafft, diese Karte zu verschicken. Habe ich gestern gemacht, nachgeholt, hier, Einlieferungsbeleg.
Wir sehen
heute Morgen die E-Mail bekommen. Brudi, du hast nicht verschickt, deswegen haben wir jetzt storniert. Und ich so,
what?
Aber meine Karte ist schon weg. Das heißt, die Bestellung bei Cardmarket ist jetzt storniert. Die Karte ist aber weg.
What?
Und jetzt muss ich beten und ihr müsst alle mit mir zusammen beten, dass die Cardmarket-Götter diese Bestellung jetzt einfach wieder herstellen. Ich habe schon den Kundensupport
geschickt. Hat denn Cardmarket storniert? Oder hat der
Dude, ja, genau, der sie nach einer gewissen hat, Zeit stornieren die automatisch. Nee, nach einer gewissen Zeit stornieren die automatisch.
Ach so.
Und jetzt ist hier bang.
Aber ganz also jetzt musst du hoffen, dass der Käufer oder die Käuferin fair und ehrlich ist.
Okay, zwei Sachen. Wann war der Verkauf? Wann hast du es losgeschickt?
Gestern habe ich es losgeschickt. Und der Verkauf, ich weiß nicht, es ist schon eine Weile her. 14 Tage mindestens, wenn nicht sogar länger. Ja, ich weiß. Hat lang gelegen, ich weiß, nämlich auf meine Kappe.
Okay, checke.
Aber
zweite
es wäre halt jetzt ärgerlich, wenn Cardmarket sagt,
zweite
deine
Sache.
Schuld, du Pisser. Pech.
Ich kenne jemanden, der da arbeitet. Ich connecte euch mal.
Alter, finde ich gut. Im Zweifel, wenn der Support nicht regelt, dann du.
Hier, gut. Lobbyismus, live on air. Ja,
du sagst einfach nur Team Uhr und dann sagt jeder bei Cardmarket, alles klar, geht doch durch. Nee, ist okay, kein Stress.
Nee, also das, drei Karten.
Aber das hat mir natürlich direkt heute so ein bisschen bange gemacht, weil ich wollte mir mit den 100 Euro wollte ich mir Secret Rares von Digimon kaufen, damit ich mein Deck upgraden kann.
Damit du mehr Karten verkaufen kannst.
Weißt du was, Geist? Das ist genau das, was ich auch mache. Das ist dieses Fuck You Money. Du verkaufst Krempel und kaufst den neuen Krempel.
Ja, genau.
Ich liebe Fuck You Money.
Das ist kein Geld, das irgendwie in mein normales Ökosystem reinkommt, sondern es bleibt auf Cardmarket und das wird in Cardmarket reinvestiert. Immer schon so gewesen.
Voll geil.
Naja, anyway, Leute.
Wir drücken dir die Daumen,
es ist Sommer. Dankeschön. Es ist Sommer, auch wenn es gerade nicht danach aussieht, aber es ist Sommer und das bedeutet, es ist das Summer Game Fest. Viele, viele Ankündigungen standen uns bevor und wie könnte man besser über diese Ankündigungen reden als in unserem wundervollen Format?
Mann, was ein heftiges Jingle, Alter.
Heftiger Jingle. Wir küren heute die Top 3 Summer Game Fest Highlights bis heute, dem 7.6. Das heißt, die Xbox-Präsi ist noch nicht gelaufen, dazu können wir nichts sagen, aber zum Summer Game Fest, zur State of Play und jeglichem kleinen Announcement-Stream, der so in den letzten Tagen lief. Und ich würde gerne mit Platz Nummer 3 einsteigen, Timur. Was ist dein Platz Nummer 3.
Guten Tag. Die Liste war sehr lang, sehr viele gute Dinge dabei, sehr viele Dinge dabei, die mich komplett kalt lassen. Es gibt super obvious Titel drin, das wird alles auf meine Honorable Mention Liste kommen und ich wollte auf Platz 3, weil Platz 2 und Platz 1, liebe Zuhörer, ihr könnt jetzt schon raten, was 2 und 1 bei mir sein könnten, jemanden nehmen, der mir sonst nicht gefallen wird und deswegen möchte ich dieses Spiel, es ist so ein bisschen, ja, haben wir schon 10-mal gesehen, aber ich mag sowas 10-mal sehen und das Spiel lautete, weil es mich vom Trailer her sehr interessant fand, Blood Message. Und Blood Message, das ist dieses riesen impulsive Trailer-Ding, wo halt chinesischer Krieg damals, super viele Speere und Lanzen und Pferde und Staub und Feuer und theatralische Musik. Du musst einen Brief wegbringen, ob du ankommst, wer weiß das schon. Bin gespannt, also gibt auch wieder 10 weitere Asian-themed Souls-like-Games. Die kann ich leider nicht mehr sehen. Es ist genug, wir haben genug jetzt. Dankeschön dafür. Und deswegen freue ich mich darauf, dass es vielleicht so ein Game wird, was so ein Action-RPG wird, wo man auch wieder Bock hat drauf. Und dann halt sich da ein bisschen durchschnetzelt. Das finden wir gut. Mein Platz 3.
Geil. Chris, wie sieht's bei dir aus?
Mein Platz 3 ist The Wolf Among Us 2.
Oh, ja.
Also The Wolf Among Us damals rausgekommen nach den fantastischen hier Walking Dead von Telltale. Und das war ja wirklich schon sau, sau stark. Ich weiß nicht warum, The Wolf Among Us hat mich noch mal mehr gecatcht. Auch wenn ich jetzt nicht so heftig emotional gebunden war. Aber ich fand es einfach generell vom Pacing, vom Storytelling, von den Charakteren her ultra interessant. Ich habe mir danach die Comics angeguckt, da könnte ich eigentlich mal weiterlesen. Und ich freue mich auf das längst überfällige Nachfolgerwerk. Und ich glaube, das wird richtig gut.
Guter Pick.
Stark. Ich habe mich, ist wirklich Walking Dead?
Ich meine auch, dass Wolf Among Us das erste war.
Walking Dead 1 war vorher, meine ich.
Ja.
Ach krass. Anyway, Kuro, du natürlich mit der beruflichen Brille auf, hast es vielleicht noch mal ein bisschen genauer verfolgt als wir. Was ist denn dein Platz Nummer 3?
Ich finde es ein bisschen schade, dass wir alle unsere eigenen Plätze haben, weil ich dachte so, oh, wir machen so eine gemeinsame Top 3. Und dann hätte ich jetzt einfach, dann wäre ich jetzt Platz 1 gewesen und hätte einfach was richtig Weirdes genommen. So irgendwie Guild Wars 3. So muss ich jetzt, also was heißt weird? Guild Wars 3 ist natürlich auch cool. Ich glaube, mein Platz 3 ist das neue God of War, Lorfey. Ich meine, es war ein einigermaßen offenes Geheimnis, dass da was passiert. Aber das, was man gesehen hat bei der Sony State of Play, das waren irgendwie direkt 20 Minuten vom Intro. Und ich finde, das sieht so, so geil aus. Ich meine, letztendlich ist es mehr God of War, so vom Spielprinzip. Und man hätte wahrscheinlich beim Spin-off mit einem neuen Charakter sich ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen können. Vielleicht passiert das noch auch im Spiel, aber ich finde sowas, Präsentation, Storytelling und Action angeht, war das absolute Sahne. Und ich habe richtig Bock drauf. Ich fand God of War 2018 fantastisch. God of War Ragnarok fand ich sehr, sehr gut. War mir ein bisschen zu groß, so vom Scale her. Aber es war storymäßig immer noch sehr geil. Und ich hatte erst gedacht, dass mich ein neues God of War jetzt nicht unbedingt reizen würde. Aber ich habe das gesehen und find's geil. Und alle Leute, die sich darüber beschweren, dass man nicht Kratos spielt, sondern eine Frau, sollen sich alle ficken.
Amen. Amen. Rede, mein Freund. Vielleicht hören wir auch heute noch mal in diesen Top 3 God of War. Ich für meinen Teil auf Platz Nummer 3 habe Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin gesetzt. Weil, okay. Ey, Turtles lieben wir.
Finde gut.
Samurai lieben wir.
Finde gut.
Und Platinum Games finden wir auch gut. Und ich finde, das ist eine Dreifaltigkeit, die zusammenpasst. Und da könnte ein richtig, richtig geiles Spiel draus werden.
Also,
und
deswegen. Ich habe auch Gedanken dazu. Weil einerseits, ja, Platinum Games ist auf jeden Fall spannend. Ich weiß aber nicht mehr, wie viele Leute vom alten Platinum Games noch da sind. Ja. The Last Ronin wurde ja auch schon mal angekündigt. Ich glaube, da sollte sich ursprünglich Black Forest Games drum kümmern. Und da ist Platinum Games, glaube ich, schon eine sicherere Bank. Aber
ganz kurz
Platinum
für die
Games,
Zuhörenden, also ich weiß es ja. Aber was hat denn Platinum Games vorher schon gemacht?
Die haben Vanquish zum Beispiel gemacht, die haben Bayonetta zum Beispiel gemacht. Also
na
halt
klar.
Sehr over-the-top-Action-Spiele. Aber
stark.
Platinum Games hat auch mal ein Turtles-Spiel gemacht und das war nur so okay.
Hoffen wir das Beste. sieht auf jeden Fall cool aus.
Und wir erinnern uns natürlich alle noch an Babylon's Fall. Tolles Spiel.
Ach, das, wo man halt, wenn man startet, muss man ein Square Enix-Konto haben. Oder?
Yep.
Und du bist so, ich will's nur spielen. Nee, du musst dich anmelden. Ich will's nur spielen. Nee, du musst dich. Nee, deinstalliert. Deinstalliert. Weil ich war so,
das
nee,
war wirklich fuck genau you. Die Story.
Fuck you einfach. Ich will einfach ein Video spielen, was ich physisch in der Hand gerade habe, will ich jetzt einfach nur spielen. Du brauchst ein Square Enix-Konto. Nee, da habe ich wirklich deinstalliert. Also noch nicht mal. Nee, ich hab. Doch, es war es installiert. Doch, es muss ja installiert gewesen sein. Aber das war das Frechste. Und da war so, ey, wo sind wir eigentlich gelandet jetzt bei Gaming mittlerweile, dass man wirklich für jeden Scheiß irgendwie irgendwas machen muss. Konto anlegen und so eine Kacke. Anyway, ja. Weiter geht's.
Weiter geht's zu Platz Nummer 2. Guck mal, dann mach doch direkt mal mit deinem Platz Nummer 2 weiter.
Ich?
Ja klar, warum nicht? Einfach mal ein bisschen durch.
Marvin ist wild drauf heute.
Mein Platz Nummer 2 ist Star Wars. Star Wars grundsätzlich. Star Wars Galactic Racer, finde ich, sieht absolut fantastisch aus. Ist von einem Studio, das halt früher, glaube ich, oder wo halt Leute an Burnout früher gearbeitet haben. Und ich finde, das merkt man. Ich find,
mit Burnouts gearbeitet haben.
Ich finde, das sieht halt einfach auch so von, also visuell sehr cool. Ja, halt so, ich mag halt so diese Pod-Racing, das Ganze drumherum. Es hat einen Story-Modus, der gar nicht kacke aussieht. Und ich glaube, das könnte ein richtig cooles, arcadiges Rennspiel werden, das so ein bisschen Burnout-Vibe hat, aber dann einfach in quasi Star Wars-Cosplay gekleidet. Und das finde ich absolut cool. Aber es gab ja nicht nur Galactic Racer, es gab ja auch Zero Company von Leuten, die, glaube ich, früher mal an Titanfall auch gearbeitet haben. Und Star Wars meets XCOM ist für mich quasi so, da hat jemand ein Spiel nur für mich gemacht.
Und, da habe ich auch richtig Bock drauf.
Ich finde so, Star Wars-Spiele sehen gerade alle sehr, sehr vielversprechend aus. Und ich hätte mich noch gefreut, wenn der dritte Teil von Star Wars Jedi angekündigt worden wäre. Aber so ist es dann halt. Ja. Ich bin zufrieden. Ich bin glücklich.
Oder Battlefront 3 wäre auch geil.
Jedi Survivor muss immer noch Ende spielen. Ah, deswegen springen wir mal weiter. Timur, was ist dein Platz Nummer 2?
Mein Platz Nummer 2 ist das Massive Expansion für Monster Hunter. Wie heißt es, Kuro? Sag es.
Ascendance.
Und es sieht so gut aus. Es sieht aus nach Bergen und frische Luft und großen Tieren, größere Waffen, größeren Spaß. Deswegen dieses Expansion. Also ich bin ja immer noch so traurig, neidisch auf diese ganze Iceborne-Geschichte am Schielen. Und deswegen freue ich mich immer noch so sehr, dass es 2 Jahre nach Release Monster Hunter Wilds immer noch so ein geiles Go-To-Game ist und man diese Reise von Anfang an mitmacht und begleitet. Deswegen freue ich mich sehr auf diese Expansion. Als es kam, war ich dann so, nice, I'm part of it. Nice, deswegen Platz 2 für mich, Monster.
Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Chris das auch auf Platz Nummer 2 hat.
Ganz genau. Ich habe es auch auf Platz Nummer 2, also hake ich da sofort bei Timo ein.
Let's go.
Ich glaube, es besteht jetzt die Möglichkeit, dass ich dieses mir fehlende letzte Puzzlestück noch krieg, das ich brauche, dass ich dann auch sagen kann, okay, ich bin offiziell völlig von World of Wilds weitergezogen.
Geil.
Iceborne, sowas wie Iceborne, bitte, bitte, bitte. Deswegen ist es auch für mich völlig fein, dass es noch ein bisschen dauert. Kommt, glaube ich, erst nächstes Jahr raus. Mhm. Nehmt euch Zeit, macht das geil und gebt mir eine unfassbar große Menge Endgame. Ich fand nämlich, das ist eine Sache, die darüber wird zu wenig geredet, wie absurd geil Iceborne das Endgame von Monster Hunter aufgebaut hat, umgeworfen hat. Es kamen ja sogar noch Sachen dazu, die dann komplett das Gameplay auch geändert haben mit dieser Klaue. Vielleicht passiert hier auch noch mal irgendwas. Ey, ich hab Bock und ich freue mich sehr auf Ascendance.
Es hat mir so ein bisschen Breath of the Wild Vibes gegeben mit diesen schwebenden Inseln und so. Mhm. Von daher bin sehr gespannt. Platz Nummer 2 bei mir, wir haben es schon mal gehört, bei mir ist es God of War Laufey, wie auch immer man es richtig ausspricht. Ich schließe mich bei allem an, was Kuro gesagt hat. Ich finde, es sieht nach cooler Action aus, hat mich komplett abgeholt in diesen 20 Minuten, die man da gesehen hat. Ich finde diesen Wobble und das Schwert wahnsinnig cool und weird als Side-Charaktere. Das Einzige, was mich gewundert hat, ist, dass sich die Haarfarbe von Freya geändert hat. Das fand ich ein bisschen wild, habe ich nicht verstanden. Warum sie da nicht beim God of War Look geblieben sind.
Darf sie nicht ihre Frisur ändern?
Ja, wirklich.
Beim Sterben?
Oh.
Unglaublich, Marvin.
Prinzipiell ja. Im Tod schwierig. Aber lass mich mal so stehen.
Gerade im Tod ist es doch, kannst du doch machen, was du willst.
Imagine.
Ja, vielleicht sind diese Funkelpartikel, die man beim Sterben gesehen hat, vielleicht hat sie sich währenddessen die Haare gefärbt. Wer weiß das schon? Keine Ahnung. Ich will da auch nicht judgen. Nichtsdestotrotz, ich habe Bock auf das Spiel. Wie du schon sagst, jeder, der sich gerade darüber beschwert, dass man eine Frau spielt, soll die Fresse halten.
Jawohl, und, Amen.
Ey, wirklich einfach. Was muss man für eine traurige Existenz haben, dass man sich darüber ärgert, dass man keinen Mann spielt? Egal. Ich finde, das Spiel sieht wahnsinnig cool aus. Nochmal deutlich agiler als Kratos es natürlich ist. Und da habe ich Lust drauf, dass das Traversal noch ein bisschen mehr Spaß macht innerhalb der Level. Und ja, generell coole Interaktion mit diesen weirden Sidekicks. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Und damit kommen wir zu den Unangefochtenen, den besten Spielen, den Highlights der Ankündigungen aus dem Summer Game Fest Zeitraum, der aktuell so stattfindet, bevor der Xbox Showcase stattgefunden hat. Das als wichtiger Disclaimer. Chris, fang du doch jetzt mal an.
Alles klar. Mein Highlight war ein Spiel, über das schon vorher spekuliert wurde, aber was jetzt endlich offiziell klargemacht wurde, Resident Evil Veronica, basierend auf dem Dreamcast-Klassiker von, ich glaube, 20 Jahre alt, 25 Jahre alt, Code Veronica, war für mich immer eines der besten Resident Evils und irgendwie auch so ein bisschen immer unter der Hand. Aber es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dasselbe Team, das sich schon um die geilen Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 4 gekümmert hat. Und ich habe absolutes Grundvertrauen. Ich habe Bock zu sehen, was sie jetzt quasi draus machen mit der neuen Engine, mit dem neuen Gameplay, mit Quality of Life Shit. Und aber trotzdem noch diesen Spirit von Code Veronica aufrechterhalten. Und ja, ich glaube, das wird wieder ein Chris Resident Evil Teil.
Geil. Vielleicht 2 Cent für die Leute wie mich, die keinen Bezug zu Resident Evil haben. Was macht Code Veronica so besonders?
Es war, also erstmal, ich habe es auf der Dreamcast gespielt und ich liebe die Dreamcast. Geil. Deswegen habe ich damit irgendwie schon nostalgische Gefühle. Und es war halt groß und wild. Und wer mich kennt, der weiß, dass Resident Evil irgendwann für mich, für Chris, in die falsche Richtung abgebogen ist. Mit zu viel Action und zu viel over the top. Und Code Veronica war noch herrlich oldschool. War halt so wie ein schöner oldschooliger Resident Evil Teil und ich hoffe, also so dass sie sich an die Sachen so ein bisschen zurückhalten, zurückerinnern, weil auch jetzt hier wieder mit dem neuen Resident Evil von 2026, das war mir schon wieder ein bisschen zu wild. Also mal gucken. Mhm. Ich habe die Hoffnung, mein letzter liebster Resident Evil Teil war Resident Evil 7 und ich hoffe, dass es ein bisschen wieder in die...
Welcher geht. Resident Evil war indiziert in Deutschland?
Call Veronica.
Alle.
Nein, aber es gibt noch einen, den man sogar im Podcast nicht nennen darf. Ich habe letztens noch mal so eine alte Folge von, war das Gregor, glaube ich, gehört. Da mussten ja sogar piepen.
Oh, ich weiß es ehrlich gesagt Veronica, gar nicht. Das sogar? Also bitte an den Schnitt, wenn es Code Veronica ist, dann das unbedingt piepen.
Ach Quatsch,
ich habe dazu natürlich keine Meinung.
Okay.
Ich nehme mal Kuro als nächstes.
Nimm mal Kuro, Marvin.
Ja. Also es ist ja eigentlich eindeutig, was könnte meine größte Freude sein vom Summer Game Fest oder von dieser Woche, was passiert ist. Oder? Ich schaue in eure Augen.
Ich weiß es nicht.
Gen Atlas. Nee, natürlich wisst ihr das.
Also es kann Guild Wars 3. Klar.
Aeon 2.
Kommt schon Leute. Sag's.
Gen Atlas, ja, let's go.
Ja, natürlich ist es Gen Atlas, Fumito Ueda. So. Ich als größter, als großer Shadow of the Colossus Fan, Last Guardian fand ich auch toll, Ico ist cool, dass man dazu was gesehen hat. Ich meine, er lässt sich
das
halt...
Das gibt schon sehr krasse Shadow of the Colossus Vibes, oder?
Ja. Sieht sehr geil aus, ey.
Es ist wieder diese Faszination des Andersartigen, was dieses Spiel irgendwie so hat, so dieser Märchen-Vibe, den ich einfach so cool finde. Du merkst halt einfach so bei Spielen, wo Fumito Ueda irgendwie federführend zu Werke geht. Das ist halt nicht von der Stange so. Und ich habe so viele Fragen, als ich den Trailer gesehen habe. Ist es irgendwie noch verbunden mit der Welt? Spielt es in der gleichen oder in derselben Welt von Shadow of the Colossus und The Last Guardian, nur halt viel, viel weiter in der Zukunft? Was wird man mit diesen riesigen Mechs machen können? Was macht man eigentlich in diesem Spiel? Also ich bin sehr gespannt. Ich vertraue ihm blind und folge ihm bis in den Tod.
Darf ich deine Aussage nach herausziehen, dass Last Guardian und Shadow of the Colossus dieselbe Welt sind?
Ja.
Inwiefern sind die miteinander verbunden?
Also Ico und Shadow of the Colossus und The Last Guardian spielen alle in derselben Welt. Insofern, dass, glaube ich, Shadows of the Colossus ein Prequel ist von Ico, weil, Spoiler Alert, obviously, am Ende von Shadows of the Colossus wird ja Wanda wiedergeboren als Baby und hat Hörner. Und in Ico ist es so, dass halt Menschen, die Hörner haben, verstoßen werden. Die werden ja eingesperrt in diesem mehr oder weniger Gefängnis, aus dem der Protagonist ja flieht mit dem Mädchen. Und The Last Guardian spielt wahrscheinlich nach Ico, was so halt so ist halt alles, glaube ich, so Spekulation, aber ist so von der Welt und von der Sprache und von der Bildsprache sehr verbunden mit halt einfach den vorhergegangenen Spielen. Und ich bin halt gespannt, ob Jen Atlas mit diesem noch krasseren Zukunftseinschlag, inwiefern das ist. Weil wenn man sich halt so das Design anschaut von dem Protagonisten mit dem Helm, das sah, da musste ich schon ziemlich doll an Trikot denken, so von den Augen und dem Helm. Toll. Und deswegen bin ich da einfach sehr gespannt.
Guter Pick, wirklich. Mhm. Timo, hast du das auf dem Zettel, was ich hoffe, was du auf dem Zettel hast?
Marvin.
Bei Platz im 1.
Marvin!
Kann ich auf dich vertrauen?
Komm, gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Das Cuphead-Videospiel. Gib mir deine Hand. Komm, gib.
Komm, hier. Nimm sie.
Ja. Ja. Was sollen wir denn? Also, come on. Ja. Komm.
Also, du nicht. Klar. Let's go. Wir sind die Einzigen, die weiß tragen. Das war Absicht.
Ja, das war auch Absicht. In Ehren zu Sephiroth.
Ist doch geil, wir sind heute zweimal schwarz, zweimal weiß. Ja.
Die haben beide Mützen auf, wir nicht.
So.
Also.
Teams sind klar.
Wir warten schon lange drauf. Wir wissen, dass es kommt. Es war aber immer ein Mysterium, wann es kommt und dass wir mal mehr Futter bekommen. Und jetzt haben wir nicht Futter bekommen. Und es wurde, also viele dachten ja, oh, vielleicht kommt am Ende GTA 6 oder vielleicht kommt am Ende Guild Wars 4 oder Anthem 3. Nein, natürlich. Final Fantasy 7 hat jetzt endlich einen Namen. Es heißt, Marvin, komm.
Final Fantasy 7 Revelation. Und es heißt nicht Revelations, was viele falsch machen.
Ganz falsch machen das ganz viele Leute. Und es wurde announced. Es war sehr schön announced, fand ich, weil Matt Mercer war da. Es war so interaktiv. Matt Mercer hat das Ganze sehr, sehr gut gemacht, weil ich finde, bei diesen ganzen Award-Shows oder bei diesen ganzen Reveal-Shows, wenn die so Gags einbauen, dann sind die immer ultra todescringy, weil sie nie funktionieren. Aber Matt Mercer hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und wir haben ein schönes Gameplay gesehen. Die Kämpfe sehen insane aus. Also wenn dann
wir haben so viel von diesem Spiel gesehen. Das ist verrückt.
Also Vincent und Sid im Kampf, das sieht so fett aus. Ich bin sehr gespannt, weil ich fand ja den Sprung von Remake zu Rebirth richtig gut. Die haben wirklich alles verbessert und der Kampf bei Rebirth, hi Chris, fand ich unfassbar gut. Es war eines der besten Fighting-Action-RPGs, die ich jemals gespielt habe, aber erst nach dem Marvin-Tutorial, davor war ich so, what am I doing here?
Oh.
Ich bin mich sehr gespannt, wie sie es beim dritten Teil jetzt machen wollen, ob da noch was dazukommt, weil er sah schon heftig aus mit so diesen Superpower, Ultimate, Super Spells, was auch immer. Und endlich gibt es dann neue Klamotten. Das heißt, wenn wir jetzt sogar auf dann White Mage gehen oder sowas halt, dass dann halt die Looks nochmal ein bisschen anders aussehen. Finde ich ja immer ganz geil, wenn du so ein RPG, wenn du eine neue Waffe kriegst, dass deine Waffe dann sich ändert. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Wenn es mit Klamotten auch genauso passiert, hoffe ich, dass man auch transmorgen kann, weil ich möchte nicht Cybergoth Cloud spielen.
Cybergoth Cloud. Ich muss ja sagen, also dieses Fit-System heißt das. Das ist dieses Jobsystem und jeder hat so vorgefertigte Jobs. Ich weiß auch nicht, wie ich das finde, weil Tifa ist für mich halt der Mönch. So, und dass die auf einmal Black Mage ist, passt irgendwie nicht in meinen Kopf und ist irgendwie auch ein bisschen weird innerhalb der Trilogie, dass sie auf einmal einen anderen Job hat. Da weiß ich ehrlicherweise nicht, wie ich dazu auf einer inhaltlichen Basis stehe. Ich glaube, gameplaymäßig wird's richtig geil. Eine Sache ist jetzt ein Brain Food für euch und die Hörenden. Ich finde die Namensgebung nicht 100% passend. Natürlich, das Wort macht Sinn, aber es ist rein phonetisch, Remake, Rebirth und dann ist es Revelation.
Ja, Scheißspiel.
Scheißspiel, jetzt schon verloren. Nein, ich glaube, es wird richtig cool. Ich habe mir diese Trailer jetzt schon mehrfach angesehen, auch gestern mit Mine nochmal so ein bisschen Deep Dive gemacht und so. Und
geil.
Das ist so geil, wie du diesen Trailer siehst und du hast diese Szene auf der Highwind und du siehst Cloud aber zum Beispiel nicht. Danach kommt aber eine Szene, wie Cloud runterspringt. Du weißt aber genau, in dieser Szene ist Cloud nicht dabei. Wer das Original kennt, weiß, warum er nicht dabei ist. Oder es sind so kleine Mysterien. Zum Beispiel, man hat diese Nordkrater-Szene, wo sie alle so auf den Nordkrater blicken. Aber da ist Vincent nicht dabei. Warum ist Vincent nicht dabei? Wo ist Vincent? Weil eigentlich ist er ja schon Teil der Gruppe. Und es sind so viele kleine Bits and Pieces, wo man sich jetzt schon fragt, was hat es zu bedeuten? Wo geht die Story hin? Weil Man hat zum Beispiel Zack auch gar nicht gesehen in den ganzen Interviews und Pressematerial. Heißt aber, dass auf dem Bild, er wird eine größere Rolle noch als in Rebirth einnehmen. Das haben sie hier komplett rausgelassen, obwohl wir so viel gesehen haben. Also ihr merkt, der das Rabbit Hole ist schon wieder auf.
Ja, das
und
ist geil.
Ich hab Bock.
Ja, aber das Ding, das ist interessant, ich habe einen Freund, der spielt, der hat letztens Remake beendet und ist Ultra-Fan auch und er ist kurz vor Rebirth. Und das Ding ist, er hat früher nur die erste Disc gespielt. So, Kuro liest gerade einen Manga, ist total in Ordnung. Und das Ding ist, er kennt noch nicht den Luke, ich bin dein Vater Moment von Final Fantasy VII, welchen ich auch nicht aussprechen werde. Und deswegen bin ich immer so, ey, bitte, 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 mach Scheuklappen auf. Guck dir keine Trailer an zu dem dritten. Guck dir keine The History of Final Fantasy an, weil das wird ja überall immer irgendwann vorkommen. Und deswegen drücke ich so sehr die Daumen, dass er jetzt bald Rebirth spielen wird, damit er diesen Moment erleben kann, weil ich glaube, in diesem Moment erlebst, nochmal jetzt als Unwissender, ist es glaube ich richtig krass. Chris ist eingeschlafen, Kuro liest. Marvin, wie geht's dir denn sonst so? Übrigens,
ich find's, wir haben den Podcast selber übernommen, Final Fantasy Fuck
das ab heute. Let's go, wir gehen rein, komm, wir gehen rein.
Alter, irgendwann Sonderepisode 49.2 und wir reden einfach nochmal eine ganze halbe Stunde nur über Final Fantasy.
Halbe Stunde? Wir machen einen 3-Stunden-Podcast.
Ja, mindestens. So.
Mini mit rein, dann nehmen wir Migi mit rein. Denkst.
Ja, es wird gut.
Okay.
Nichtsdestotrotz haben wir heute noch ein anderes Thema auf dem Zettel. Das nennt sich nämlich Gothic. Das hat unsere Community gevotet. Und da wollen wir jetzt auch noch ganz zukommen, nachdem Kuro seinen Manga beendet hat.
Das ist kein Manga, ist wieder das mit ist am das Dark Souls 3 Table RPG auf Japanisch.
Ach so.
Ich kann auf Japanisch.
Ja klar.
Das ist quasi ein Manga.
Ich möchte noch mal ganz kurz Bilder erwähnen, liebe Community, ihr hättet die Wahl zwischen Forza Horizon 007 und Gothic.
Ja, aber Gothic, ist ja das Final Fantasy aus Deutschland.
Jupp. Alles klar.
Ja. Oder auch das deutsche Pokémon. Mehr dazu hören wir jetzt in der Infobox.
Infobox. Infobox macht eine Infobox, macht ein Must.
Hey, du.
Wer, ich?
Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich.
Okay, Videospiele waren früher einfach anders. Als 1997 ein Studio namens Piranha Bytes an der Entwicklung von Gothic begann, hat vermutlich niemand damit gerechnet, dass sich eben genau dieser deutsche Titel zum Kultklassiker entwickeln sollte. Schaut man heute drauf, war es vermutlich nicht die schauspielerische Leistung der Synchronsprechenden oder die zeitlose Grafik, die Leute auch nach 20 Jahren noch das Spiel in die Hand nehmen lässt. Was Gothic besonders machte, war die interessante Welt mit ihren verschiedenen Lagern, die trockene Ehrlichkeit in den Dialogen und die spielerische Freiheit, die sich einem von Anfang an öffnete. Und auch wenn es Piranha Bytes heute nicht mehr gibt, hat das THQ Nordic nicht davon abgehalten, mit Alchemer Interactive ein Remake des Kultklassikers in die Welt zu setzen. Es verspricht dabei, den Charme des Originals beizubehalten und gleichzeitig alles ein wenig größer und umfangreicher zu gestalten. Ob das Remake es geschafft hat, den Zauber neu aufleben zu lassen, ob es ein Einstiegspunkt für neue Fans werden kann und ob folgender Spruch wieder im Spiel ist:
Ich wollte zuerst was über deine dürren Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf.
Das finden wir jetzt gemeinsam raus.
Beste Infobox.
Ja,
kann ich mal kurz was
sagen?
Kann ich kurz was fragen?
Auf jeden Fall sehr stark.
Bitte.
Wer hier in dieser Runde hat tatsächlich Gothic-Erfahrung? Einmal die Hand heben. Nichts sagen, nur die Hand heben. Okay.
Hab schon gesagt.
Also, gut, dann hätten wir das ja geklärt.
Vielleicht ganz kurz noch zur Story. Für diejenigen, die Gothic vielleicht nicht gespielt haben oder gar nicht kennen. Kurz umgerissen, gibt's einen gierigen König, der wollte mehr Erz. Dann hat der Zauberer beauftragt. Die Barriere, die da gebaut werden sollte, ist ein bisschen was schiefgelaufen. Und jetzt gibt's eine magische Kuppel, aus der keiner mehr rauskommt. Wir werden in diese Welt gesetzt mit dem Auftrag, einen Brief an die Feuermagier auszuliefern. Wir sind aber kein magischer Auserwählter oder sonst irgendwas. Wir haben keine super krassen Fähigkeiten. Nein, wir sind einfach ein Dude. Wir sind ein Sträfling, ein Verbrecher. Und als ich das so runtergeschrieben habe, ist mir aufgefallen, dass es da irgendwie eine Parallele zu Attack on Titan gibt, die ich vorher nicht gesehen habe. Ja, das ganz kurz dazu. Kuro, du hast gerade die Frage gestellt. Das heißt, ich gehe mal davon aus, du bist auch ein Freund des Gothics. Du bist ein Nostalgiker. Wie war es denn für dich, zurück in die Kolonie zu kommen?
Ja, ich habe tatsächlich Gothic damals gespielt. Nicht sofort zum Release, als es rauskam, aber irgendwie so ein Jahr später oder so. Und man muss halt wirklich festhalten, dass Gothic damals schon was Besonderes war. Im Genre des Rollenspiels. Also es war halt so von der Atmosphäre und wie die Welt gestaltet wurde, das war halt so lebendig und lebhaft und so rau. Das kannte ich so aus Rollenspielen nicht, weil Rollenspiele, die ich bis dahin immer so gespielt habe, waren halt irgendwie Kanon. Es war halt Final Fantasy. Und dagegen ist halt Gothic einfach ein krasser Kontrast. In der Art, wie es sich spielt, in der Art, wie es sich präsentiert. Und das fand ich unglaublich. Also, dass du halt, dass ich da, ich weiß nicht, es war garantiert nicht das erste Spiel, aber das so, ja, dass du halt so Camps hast und da sind verschiedene Leute und die gehen irgendwie ihren Tätigkeiten nach und dann sitzen sie abends irgendwie gemeinsam im alten Lager an so einem Lagerfeuer und das wirkte alles sehr realistisch, wie so eine richtig gelebte Welt. Und als ich jetzt Gothic, das Remake, gespielt habe, fühlte es sich echt wieder sehr ähnlich an. Also ich war dann wieder im alten Lager und die waren alle irgendwie super unfreundlich zu mir. Viele Gardisten haben direkt gesagt, so, ey, hier zahl Schutzgeld sonst. Und das war so, ja. Und dann war ich halt abends, kam ich irgendwie wieder in dieses alte Lager rein und hab gesehen, wie wirklich viele Leute so in dieses Lagerfeuer saßen und gesungen haben. Und es war so, boah, also ich finde immer noch, das ist die größte Stärke des Spiels, dass diese Welt sich wirklich so anfühlt, als würden da Leute leben. Und das ist etwas, was mir persönlich immer sehr, sehr wichtig ist bei einem Rollenspiel.
Check ich voll. Und es ist ja auch so, dass die Antworten und die Art und Weise, wie du dich im Lager verhältst, auch Auswirkungen darauf hat, wie sich Leute wiederum an dich wenden. Nehmen wir mal einen dieser Schatten, heißen die, glaube ich, der dir sagt, hey, gib mir 10 Erz und ich beschütze dich. Wenn du dem sagst, nö, dann der Typ daneben sagt direkt, ey, jetzt müssen wir deinen Teil mitbezahlen, ich hau dir aufs Maul. Und nicht nur das, wo man denken würde, ja, das ist eine kleine Kausalität, das ist irgendwie ganz witzig. Ich bin dann weiter durchs Lager gelaufen und irgendwie einen Tag später hält mich so ein Typ an und war so, hey, ich habe hier so ein Amulett, das könnten wir wiederholen und dann kann ich ein gutes Wort für dich bei dem Obermacker einlegen und dann ist es gut für dich, weil du willst ja da rein. Und ich so, ja klar, mache ich mit, bin ich dabei. Mitgelaufen, bringt er mich raus zu den vermeintlichen Dieben dieses Amuletts und dann sagt er, hier, weil du das Erz abgelehnt hast, hauen wir drei dir jetzt auf die Schnauze. Und das ist halt so, das, was du gerade gesagt hast, Kuro, es fühlt sich so lebendig an, weil alles, was du machst, hat doch irgendwie weiterführende Konsequenzen.
Also kleiner Spoiler, so endete meine Spielzeit nach 2 Stunden. Ich war im alten Lager, irgendwann hat mich irgendein Typ gefragt, ich heiße der Bloodwin oder so. Gardist, so, ja, hier, der ja, hat am Abend davor hat gefragt, so, ey, zahlst du Schutzgeld? Und ich war so, nö, da könnte er so, ja gut, pass auf dich auf. Dann komme ich irgendwie von so einer Jagd zurück, weil ich ein bisschen leveln wollte. Und dann spricht mich so ein Butler an und meinte so, ey, du hast hier doch letztens diesem Blatttyp gesagt, dass du nicht Schutzgeld zahlen wirst, ne? Richtig krass. Jetzt müssen wir für dich dein Schutzgeld, jetzt müssen wir für dich wegen dir mehr bezahlen. Und jeder Buddler in diesem gottverdammten alten Camp war sauer auf mich und ich renn halt so weg. Und ich dachte mir so, ey, du kannst ja Monster zu den Gardisten kiten quasi und die greifen die dann an und nicht so, ey, ich geh einfach irgendwie zu den Gardisten. Die werden bestimmt schon irgendwas machen, weil das ist ja, die passen ja auf hier. Und dann war ich bei dem Gardist und die so haben auch darauf reagiert, sind zur Seite gegangen und haben gesagt so, sinngemäß so, ja, ich bin mal gespannt, wer jetzt wem aufs Maul haut. Und ich so, fuck. Hab dann meine Pickaxe gezogen, hab versucht, alle in diesem Camp umzuhauen, hat nicht geklappt. Und dann stirbst du ja nicht, du liegst auf dem Boden. Und dieser Butler hat mir erstmal all mein Erz geklaut. Und dann kam noch der Gardist und hat gesagt, ja, jetzt ist mein Zug. Und hat mir auch noch Kram geklaut, glaube ich. Und so endete meine 2 Stunden in diesem Spiel. Und das war so, ja, ich glaube, das ist immer noch Gothic.
Aber das finde ich halt so geil. Und dann kommen wir auch gleich mal ins andere Lager, nämlich der Leute, die es vielleicht noch nicht kennen. Das hat bei mir schon angefangen, als ich hier reingehen wollte und ich wusste, Gothic, ne, diese paar üblere Sprüche. Und ich wollte reingehen und der Gardist vorne war so, was willst du hier? Und ich, dann gab es die Option, ja, ich wollte hier ein bisschen Unruhe stiften, weil ich dachte, ich bin so ein bisschen sassy und drück dem so einen Spruch und der so, denkst du bist witzig, ne? Ich mag keine witzigen Leute. Knockt mich um, klaut mir mein Schwert und dann geht er weg. Und so bin ich auch da reingestartet. Aber blicken wir mal ins andere Lager. Timur, Chris, ihr seid keine Nostalgiker. Ihr habt Gothic quasi jetzt das erste Mal erlebt. Wie war euer erster Eindruck in diese Welt?
Soll ich
sehen? Timos Gesicht.
Hau rein.
Also, ich kenne Gothic nur, es ist wie so eine T-Shirt-Band. Man sieht T-Shirts von Bands, die man nie hört, aber man kennt den Namen. Und deswegen war Gothic immer so ein Ding. Und ich weiß, dass viele, viele Leute, von Krogi bis Henno, bis ihr beide, euch darauf freut, dass das Spiel endlich mal rauskommt. Es gab mal eine Demo, die war ein bisschen clanky und ein bisschen buggy und so. Jetzt kommt das Full Release und alle freuen sich, die es früher gespielt haben. Ich habe es früher nicht gespielt. Ich gehe immer, liebe Freunde, bei unserem Podcast immer neutral und objektiv an Videospiele ran und gebe dem allem eine Chance. Gestern war es so weit, dass ich dann Gothic spielen musste, weil Transparenz-Podcast, Freitag kommt das Game raus, heute ist Sonntag, ich konnte nur Samstag spielen und deswegen fühlte sich an so, ich muss das jetzt spielen und ich hätte viel lieber Final Fantasy gespielt oder Gitarre oder was auch immer und das schon mal transparent halber. Man sitzt da und denkt sich, und deswegen Riesenrespekt an Kuro und alle Videospieljournalisten draußen, dass man auch mal Games spielen und reviewen muss, die man keinen Bock drauf hat, maybe, I guess. Und so hat sich das gestern ein bisschen angefühlt. Aber ich bin da total objektiv rangegangen und gesagt, ich gebe dem Ding jetzt eine Chance, weil ich mag ja auch Fantasy und let's go. Oh, oh. Hab das Spiel angemacht und meine Laune wurde wirklich von Minute zu Minute beschissener. Weil dieses Spiel, ey, wie wär's denn mit, hey, hast du Gothic schon mal gespielt? Ja oder nein? Als Beispiel. Oder wie wär's denn mit, also, warte, pass auf. Wir haben ja schon so viele Videospiele gespielt, dass wir uns jedes Mal zu Beginn denken, hey, ich habe schon mal ein Videospiel gespielt, du musst mir nicht erklären, wo Springen ist. Und jetzt war das mal der Fall, wo es ein Videospiel gibt, was sagt, naja, es ist halt ein Videospiel, ihr habt doch schon mal ein bisschen Videospiel gespielt. Wir sagen euch einen Scheiß, wir sagen euch gar nichts. Und ich bin dann so, man wartet ja drauf, dass dann halt so ein Tutorial-Fenster aufploppt oder dass du in so ein kleines Areal kommst. Oder Elden Ring hat das allerbeste Opening ever, weil du kannst einfach in die Welt rein. Oder du sagst, ich gehe mal kurz hier rechts rein und lerne kurz dodgen, crouchen, springen, was auch immer. Kannst du machen. Gothic sagt, fick dich doch einfach. Wir sind ein elitärer Club, wir gatekeepen, all die neu sind, fuck you. Und genauso war es dann auch. Diese Katze am Anfang, sie hat so geilen, trashigen deutschen Charme so ein bisschen. Es ist so ein bisschen wie, als würdest du Steven Erikson oder Sanderson lesen wollen und dann liest du aber ein Buch von Wolfgang Holbein. Nichts gegen Wolfgang Holbein, aber es ist so ein, ja, es ist so wie, du bist D&D-Spieler, aber du hast das schwarze Auge.
Ist so ein bisschen,
ne? Also auch nix.
Es gibt Ghibli, aber du guckst Werner Beinhardt.
Ja, und dann stehst du da im Wasser. Du stehst bis zum Knie im Wasser und Diego steht vor dir. Na, hast du ja mal Glück gehabt, dass ich dich hier über die Synchro will ich gar nicht anfangen. Ich will nicht über die Synchro anfangen, okay? Und dann stehst du da und bevor das Spiel losgeht, musst du dich unterhalten und Punkt 1, du kannst nicht, ich lese schneller, als ich das den ganzen Bums höre, du kannst nicht wegklicken, wenn du schon gelesen
doch, hast. Doch, es ist nur sehr versteckt, kannst aber du, es geht. Ich habe alle Tasten gehämmert, irgendwann habe ich die Taste gefunden, die du brauchst, um weiter zu klicken.
Ja, super, aber auch das wird natürlich nicht gesagt. Anyway, du unterhältst dich und dann, wo sind wir hier? Was ist die alte, das alte Lager? Was ist das neue Lager? Wer bist du? Was ist das? Und ich bin so, hey, schon mal was von Show, Don't Tell gehört. Wie wär's denn, wenn wir einfach dahin gehen und auf dem Weg dorthin du mir das erzählst? Nein, ich stehe im Wasser weiterhin und muss mich da durchklicken. Da war ich schon so, well, toller Start. Also wenn das ein Date wäre, ich wäre so, ah, sorry, ich habe Durchfall, ich muss gleich los. Anyway, auf jeden Fall sagt der gute Mann dann, Diego, hey, ich gehe jetzt ins alte Dorf, neue Dorf, mir scheißegal, du kannst ja mitkommen, Lager, wenn du möchtest. Und ich bin so, möchte ich nicht, ich komme nicht mit. Und will mich da so ein bisschen umgucken. Dann gehe ich da oben lang, dann gehe ich da oben, dann gehe ich da rechts. Auf einmal sagt mein Charakter, na, das sehe ich aber nicht so. Und ich bin so, hä? Was war denn jetzt? Was siehst du denn nicht so? Dann kam eine Krabbe, ich bin gestorben, Restart, alles klar. Ich so, nein, geh ich mal mit Diego mit. Und dann gehst du mit dir, nein, man geht nicht mit Diego mit. Diego stolziert 12 Minuten in sein altes Lager. Der geht nicht, der stolziert. Also Red Dead Redemption 2, das Schneelevel am Anfang ist ein Witz dagegen. Wirklich, es ist wirklich, also auch Indica mit dem Wasser holen.
Ja, das war schlimm.
Nee, aber nicht so schlimm wie Diego, der in sein Dorf stolziert. Auf jeden Fall laufe ich dann mit dem Diego mit. Laufen ist übertrieben. Und auf einmal fangen die an zu brabbeln. Und dann sagt mein Charakter, na, das sehe ich aber anders. Ach so, deswegen hat er das gerade gesagt. Weil selbst wenn ich einen anderen Weg gehe, ist trotzdem dieser Dialog irgendwie am Start. Whatsoever. Anyway, auf jeden Fall, ich habe weiterhin keine Ahnung, was ich wo wie machen kann. Ich weiß nicht, ob ich ducken, health, Schwert, hä, what is this? Und ich bin so, es gibt Elden Ring, es gibt Breath of the Wild, es gibt selbst ein Tunic zum Beispiel, ist so ein Spiel, das wirft dich rein und sagt so, fuck around and find out, aber auf so charmante Art und Weise. Und bei Gothic ist wirklich weiterhin, du hast es damals nicht gespielt, fuck you. Und man ist so.
Sounds like a you problem.
Ja, wirklich. Und dann nach meiner Frustration habe ich dann ein Let's Play von Henno geschaut als Second Screen und dann habe ich es verstanden, weil Henno ist aus nostalgischer Keule spielt und dann er auch erzählt, okay, was für einen Run machen wir heute? Ich glaube, ich werde so und so Magier. Ach, ich bin das und das. Und dann erzählt Henno auch so, dass es ein bockschweres Spiel ist. Lass mal alles looten, was geht. Ich lass mal tauchen gehen. Ach so, tauchen muss man ja erst lernen. Und das sind alles so Dinge. Wenn man nur die im Vorfeld weiß, dann kann das Spiel wunderbar fantastisch funktionieren. Hätte ich das vorher gewusst, fein. Aber das Spiel startet und schlägt dir einfach in die Fresse. Aber auf keine charmante Art und Weise. In die Fresse hauen auf charmante Art und Weise schafft ein FromSoft-Titel. Aber bei Gothic war es dann so echt frustrierend, dass ich wirklich nach 2 Stunden war so, ey, ich habe euch eine Chance gegeben. Maybe ist es gerade not the right time, the right game. Aber selbst wenn man sehr neutral, objektiv rangeht, ist das Spiel nicht gut zum Einstieg geschafft.
Also, du hast gerade gesagt, tauchen muss man lernen. Heißt der NPC zufällig Kuchen?
Wenn nicht, haben sie einen Fehler gemacht. Da sind wir uns alle einig.
Dafür müsst ihr das Spiel spielen, um das herauszufinden.
Das war jetzt eine sehr emotionale Tirade, ja. Chris. Wie sah es denn bei dir aus?
Ich muss ganz kurz erwähnen, dass das, glaube ich, mein liebster Rant in der Geschichte von 2 Stunden später war. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich war emotional ergriffen. Timo, vielen Dank dafür, das war wundervoll.
Also auch Gothic hat sogar Pikmin abgelöst. Und ihr wisst, wie sehr ich Pikmin hasse.
Mich wundert es aber voll, dass Chris das nie gespielt hat, weil ich wäre wirklich ausgegangen, dass das eigentlich so, ja natürlich, du hast jeden Klassiker mitgenommen.
Also Storytime, bei mir war es so, damals als Gothic rauskam, war ich in dem Luxus quasi, in demselben Gamingzimmer zusammen wie mein Bruder. Wir hatten die Rechner so back-to-back aufgebaut, das war fantastisch. Geil. Wir hatten eine gute alte Zeit, ne? Und ich habe irgendwas gespielt und er hat Gothic gespielt. Also, hier steigen wir also ein. Ich habe Gothic nie gespielt. Alles, was ich über Gothic weiß, sind Sachen, die ich über die Schulter von meinem Bruder gesehen habe, aber nicht, das ist der Start von dem Spiel oder hier ist die Story, sondern einfach nach 20 Stunden, ach, was machst du da? Und das, was mir als Highlight damals verkauft wurde von Gothic, war folgendes. Komm, Chris, guck dir das mal an, wie krass das ist. Er läuft zu irgendeinem Mob, einer Spinne oder sowas, die nicht absolut beeindruckend aussah, aber mir wurde versichert, sie ist ultra stark. Und also, die mache ich jetzt platt. Und ich dachte, wir sehen jetzt den heftigsten Schaukampf, den die Videospielwelt je gesehen hat. Und er nimmt so seinen Bogen und ich so, jetzt geht's los, zeig mir, was du kannst. Und er klettert auf den Stein und schießt 40 Minuten lang mit seinen Pfeilen auf diese Spinne, bis sie tot ist. So, und ich nur so, ja, das war also, das ist abgespeichert als, das ist Gothic in meinem Kopf. Okay? Und so bin ich jetzt in dieses Game rein. Sprung zu gestern, ich war vollkommen Team Timo. Ich hab dieses Wochenende leider extrem viel auf der To-Do-Liste und wir hatten nur gestern Zeit, um es zu spielen. Also wusste ich, muss es reinquetschen. Wann habe ich es gespielt? Ich habe Gothic um 1 Uhr nachts, glaube ich, gestartet.
Shit.
Egal. So ist das Leben manchmal. Ich bin vollkommen Team. Es ist, wie es ist. So, da musst du manchmal halt auch rein, wenn du keinen Bock hast. Und so bin ich reingegangen. Hättest du mich gestern gefragt, ich hätte gesagt, 50 Euro für ein Spiel ausgeben. Ey, ich gebe jemandem anderen 50 Euro, damit er das Spiel spielt und dann für mich den Podcast aufnimmt. So, das war mein Standing. Habe ich tatsächlich genau so eine WhatsApp-Gruppe geschrieben. Und dann schrieb einer, sehr diplomatisch und höflich, so, pass auf, damit du das leicht einordnen kannst, Gothic ist jetzt nicht das und das und das. Was er gesagt hat, was die große Stärke von Gothic ist, hat gesagt, es gibt bis heute kein Spiel, das dieses du startest im Dreck und du wirst der krasseste Ficker der Welt so gut umsetzt, wie es Gothic gemacht hat. Also hier Shoutout an Tobi. Shoutout. Danke für die Einordnung. Denn genau das ist das, was ich auch in diesen ersten 2 Stunden so ein bisschen lieben gelernt habe. Und ich bin jetzt deutlich positiver auf dieses Spiel zu sprechen, als ich es vorher war. Weil, wie gesagt, ich hatte wirklich 0,0 Bock. Ich habe vieles von dem, was Timo gesagt hat, ich muss es nicht wiederholen, ich habe das genauso erlebt. Ich habe mich totgelacht über manche Schrulligkeiten. Ich finde die Dialoge abgefahren ulkig. Ich habe sehr viel gelacht bei den Dialogen, weil ich eben, ich weiß, es ist ein Running Gag, aber wir müssen hier wirklich in ein State gehen, wo du nichts über Gothic weißt. Das ist, jeder weiß hier die Dialoge von Gothic, jeder hat das Game 2 oder wer was, die Micha Bros haben es gespielt, ich weiß es nicht. Jeder hat alles mögliche über Gothic gesehen und das hatte ich alles nicht. Also die Dialoge wahnsinnig funny, weil sie so ultra altbacken ulkig sind, aber dann doch mal irgendwie so hart zur Sache kommen. Und du heute solche Dialoge einfach nicht mehr schreibst und nicht mehr vertonst.
Das
und
ich,
das ist nur so, okay, das ist weird. Aber ich musste sehr oft laut lachen. Ich bin gestorben beim ersten Mal auf dem Weg. Also ich bin Diego gefolgt. Mir wurde ultra langweilig. Ich habe irgendwann, ohne die Steuerung zu kennen, einen Faustkampf mit so einem kleinen Mini-Raptor angefangen, der mich einfach getötet hat. Und ich so, ja, okay. So, okay, zack, wieder zurück. Wieder im Hinterhergelaufen. Und keine Ahnung, ich hatte...
Aber ist der bei dir auch stolziert oder ist er gegangen?
Ja, ja, das war ultra langsam. Ich habe mich wirklich totgelangt.
Das muss doch ein Bug sein, das kann doch nicht wahr sein.
Der ist wirklich so langsam.
Der ist echt so langsam. Und dann, ich habe während er gelaufen ist und geredet hat, habe ich angefangen mit anderen Leuten zu reden, weil mir einfach so langweilig war, irgendwelche Wachen, die auf irgendeinem Tor stehen. Egal. Dann der Raptor gekommen, ich reiß ausgenommen, so, es passiert mir sicher nicht nochmal. Bin dann da reingegangen und bin dann durch dieses alte Lager, neues Lager gelaufen, was auch immer. Ich habe mit den Buddlern geredet, mit den Schatten geredet. Ich fand die Dialoge, bei sowas verlierst du mich halt auch oft bei solchen Spielen. Weißt du, wenn du einfach hier, du quatscht jemand an und dann hat er gleich 6 verschiedene Optionen und jeder hat noch eine Unteroption und ich stehe dann so da. Aber hier fand ich es einfach so witzig, weil die Dialoge auch so dumm lustig geschrieben waren teilweise. Und weil die NPCs sehr oft keinen Bock auf mich hatten und sowas passiert super selten in so einem Videospiel. Ne? Du bist ganz oft der Typ, der kommt irgendwo hin und alle so, oh ja, krass, bla bla bla, ich erzähl dir alles. Und hier auch einfach so, wie du sagst, so, du bist lustig, ich mag keine lustigen Typen, gib mir mal dein Schwert und so. Das ist halt einfach funny, es kann alles passieren. Ich habe irgendeinen Typ getroffen, der Matt heißt, der nicht mehr von meiner Seite gewichen ist.
Ich habe ihn gekillt.
Ich habe ihn die ganze Zeit beleidigt. Ich habe versucht, ihn in den Hintern. Aber dann habe ich irgendwann Mitleid mit ihm gehabt, als er angefangen hat, mir so zu erzählen, dass er so ultra krass gemobbt wird von den anderen. Und dass er jetzt jedem erzählen wird, dass er mit mir rumhängt.
Und Marvin
und
ich hat ihn getötet. So, Marvin ist der Obermobber.
Naja, das Ding ist, der ist mir hinterhergelaufen. Ich wusste, irgendwas ist mit ihm. Ich wusste aber nicht mehr so genau, was. Und er ist mir die ganze Zeit hinterhergelaufen. Aber der hatte ja so eine fette Keule die ganze Zeit dabei. Ja. Mit dem will ich nicht alleine in der dunklen Ecke sein. Und dann bin ich mit ihm rausgegangen und habe ihm halt auf die Fresse gegeben. Aber ich habe ihn nicht gekillt, sondern ich habe ihn nur umgenockt und gelootet. Und dann ist er aufgestanden und war so, ey, was ist denn falsch mit dir? So, ich verbiss mich jetzt. Und,
aber ja, der Dialog war dann auch so am Anfang, wir waren irgendwie recht unfreundlich zu, oder ich war recht unfreundlich zu ihm und er war so, ja, verstehe ich. Ich glaube, ich sollte mitkommen. Und dann hast du so als Option, ja klar, komm mit oder verpiss dich. Und ich so, du verpiss dich lieber. Und er so, ja, ich sollte wohl besser mitkommen. So, alles klar, Mann.
Und das war mir zu sass, ich sag, es ist.
Aber ja, ich habe die ganze Zeit auch damit gerechnet, dass er mich jetzt entweder irgendwo in irgendeiner Ecke abrippen will oder verführen will oder so. Du weißt ja gar nicht, was er. Auf jeden Fall lustig. Und so ist dann, ich habe viel zu viel gespeichert und dann Quatsch gemacht in dem Spiel, um weit zu kommen. Also frag mich bitte nicht nach Progress, aber ich hatte überraschenderweise mehr Spaß, als ich dachte, mit diesem wäre schon über 20 Jahre alten Spiel, oder? Also ich meine, wie alt ist es?
Keine Ahnung, 25 Jahre? 25 ungefähr.
97 entwickelt worden und dann Anfang 2000, glaube ich, rausgekommen.
Krass, ja, genau. Krass. Also das ist das Irre. Mir hat gestern eine Freundin noch gesagt, als ich die ganze Zeit gerantet habe, dass ich keine Zeit habe und dass ich, jetzt muss ich dieses Spiel spielen, und sie so, ey, vielleicht wird sie ja doch unerwartet Spaß machen. Und genau das ist eingetreten. Abgefahren.
Da geht meine Ampel irgendwie dahin.
Ich hatte eine bessere Zeit damit, als ich den ganzen Tag gedacht habe. Und allein das hat schon irgendwie wieder auf den Podest gehoben. Und ich muss sagen, die eine Sache, herrlich ehrlich, ne, wir sind ja unter uns Vieren. Ich habe gedacht, das wird so ein Spiel, das hole ich mir jetzt eben für den Podcast bei Steam und wenn es mir nicht gefällt, gebe ich es einfach wieder zurück. Ich hätte alles geschworen darauf, dass es vor der Podcastaufnahme zurück und refunded wurde. Mhm. Ist es nicht.
Krass.
Geil. Das freut mich voll. Ich finde dennoch, das Spiel ist schon ein Remake für Fans. Also es spricht schon ganz explizit Nostalgiker an, was man auch daran sieht, dass die alten Sprecher dabei sind. Ne? Also sei es jetzt Diego oder der Hauptcharakter.
Nee, Diego ist ein neuer Sprecher.
Wirklich?
Ja, Diego ist ein neuer Sprecher. Weil es halt einfach der Sprecher, der Diego damals gesprochen hat, irgendwie zu alt geworden ist. Find's witzig, der namenlose Held wird immer noch von Christian, wie heißt der, Viverka oder so gesprochen. Und bei dem merkt man, im Original müsst ihr mal, hört euch mal irgendwie Gothic damals an, der hatte so eine recht markige, tiefe Stimme und ich finde, die ist jetzt im Remake so ein bisschen höher. Und es klingt irgendwie immer so, als würde er so schreien. Es ist, ich finde, viele Sprecher finde ich tatsächlich sehr, sehr cool so und gelungen. Und dann hast du halt den namenlosen Held so, erzähl mir was über das alte Lager!
Genau das.
Aber das ist halt das Ding, man hat trotz des Remakes trotzdem gesagt, ey, wir bleiben bei dieser ulkig, ich nenn's mal schlechten Synchro, ne? Alles ist ja so nicht den modernen Synchro-Standards entsprechend und das macht ja so ein bisschen den Charme aus und ich finde, daran merkt man halt, es ist ein Spiel für Nostalgiker und ich merke das jetzt gerade auch bei mir und es ist so ein kleines persönliches Ding, was gar nichts mit dem Spiel per se zu tun hat, aber einer meiner besten Kumpels, Danny, wunderbarer Mensch, lieben den, Shoutout. Hört auch diesen Podcast immer sehr schnell, er wird auch diesen sehr, sehr schnell hören. Und mit dem habe ich jetzt auch gestern, als ich gespielt habe, dann auch direkt so geschrieben, boah, das und das ist voll schwer und hier und da und wo hast du das und das gefunden? Und wir sind so direkt wieder in diese Nostalgie rein und in die Erinnerung. Und er meinte auch so, ey, ich habe extra das Original nicht nochmal gespielt, weil ich gar nicht den Vergleich so krass haben will, sondern gucken will, wie weit hilft mir meine Erinnerung weiter. Und ich habe das genauso gemacht. Und ich finde das ganz faszinierend, wie man so mattweise ein Beispiel. Ich wusste, irgendwas ist mit ihm. Ich wusste aber nicht mehr, will er mir aufs Maul hauen oder das, was du gerade erzählt hast, Chris. Und ich bin halt einfach so ein bisschen mit dem Instinkt gegangen und das ist halt, ey, es macht einfach so Spaß und zu sehen, dass es dann aber trotzdem für Leute wie dich funktionieren kann, dass es für Timo funktionieren wird, das war in keinem Universum für mich irgendwie machbar, aber das Chris es hat, finde ich ganz toll.
Ich muss aber einhaken und sagen, ich unterschreibe alles, was Timo gesagt hat. Also das ist eine komplette Fühlspalette, die ich genauso mitgenommen habe. Es zeigt dir, es zeigt dir überhaupt nichts. Es zeigt dir keine Steuerung, kein Ding. Das, was du glaubst zu wissen, naja, irgendwie so in der Art wird schon funktionieren. Aber also wir sind dann zu zweit gegangen, Diego und ich, und er erzählt mir irgendwas super Langweiliges. Und ich habe dann irgendwann irgendeine Taste gedrückt und ich stehe dann irgendwie so da. So einfach, er nimmt so die Hände ein bisschen hoch. Ich hatte ja keine Waffe. Und dann fängt Diego auf einmal an, ey, steck das Ding weg. Was für ein Ding? So,
ja, total.
Und er so, und ich die ganze Zeit so, ich drück so alle Tasten, so, shit, ich muss irgendwie meine Fäuste nicht mehr ausrüsten, aber wie stecke ich jetzt meine Fäuste weg? Und er so, wenn du das jetzt nicht, es gibt gleich sofort Ärger. Und ich so, oh shit, okay, klick, hab alles weggedrückt.
Also, irgendwann ist jetzt ist wieder gut. Dass halt selbst Henno im Stream diese ganze Steuerung irgendwie rauskriegen musste, wo ist Crouch, wo ist was. Ein Freund von mir hat das auch gespielt und der meinte, du hast das alles im Glossar stehen. Aber als ich das Glossar öffnete, weil mir ein Pop-Up-Window kam mit hier Glossar, dann war da einfach ein Eintrag über Diego. Who the fuck care ich über Diego? Aber scheinbar, wenn du da weitergehst, ist im restlichen Glossar alles drinstehen. Wo ich mir denke, show but don't tell. Von daher, warum soll ich das Glossar lesen, Alter?
In den Optionen ist es auch, und ich habe mir da auch so ein paar Tasten umgelegt, weil ich die nicht so sinnig empfunden habe.
Also das Ding ist, beim Spielen dachte ich mir so, ich könnte jetzt, wenn ich sowas spielen möchte, könnte ich jetzt Crimson Desert spielen, ich könnte Conan Exiles spielen oder was auch immer. Und ich fand einfach so ein bisschen, es ist per se bestimmt kein schlechtes Spiel, aber ich finde es nur so schade, dass die Neuankömmlinge nicht abholen. Und das meine ich mit diesem Gatekeeping.
Komplett, ich verstehe das auch. Und nostalgisch, und es ist für Nostalgiker, da passt auch ein zweiter Punkt rein, der auch eher negativ ist, nämlich es spielt sich leider auch genauso wie früher. Also die Bewegung, das Kämpfen, das ist genauso klobig, wie das vor über 20 Jahren war. Und das, muss ich sagen, ist auch eine Schwäche des Spiels. Also, dass ich schlage und dann irgendwie dashen will und der Zeit kriege ich aber schon wieder auf die Fresse.
Ich musste auch stark an Oblivion Remaster oder Remake denken, weil es war so dieses, hey, ein Spiel von früher nochmal neu machen. Da habe ich auch reingeschaut und habe so gemerkt, so, ey, I get it so, aber es ist jetzt nicht das Spiel, was ich jetzt spielen möchte. Aber da war es so ein bisschen mehr, maybe, weil es auch ein anderes Spiel ist. Aber daran musste ich irgendwie denken, diese ganze Remaster-Geschichte halt.
Anyway. Das ist ja immer also so eine Frage, die du nicht gewinnen kannst. Weil also dieses, du hast diese absolute Liebhaberbasis zu Hause. Was kannst du, wie weit kannst du gehen, um Quality of Life in ein Spiel zu bringen? Du wirst immer, mit jedem Schritt, den du gehst, wirst du mehr und mehr Leute enttäuschen, aber vielleicht auch mehr und mehr neue Leute in diese, also eine Tür aufmachen, eben, wo wir beim Thema Gatekeeping sind. Du kannst es eigentlich nicht richtig machen, du kannst es nur verkacken. Ich hätte mir vielleicht auch gewünscht, dass sie hier noch einen Schritt weiter auf mich zugegangen sind oder auf mich und Timur. Aber ja, es ist schwierig.
Du hast ja auch keine Questmarker und nichts, ne? Also nichts, was dir irgendwie eine Guidance oder so gibt.
Aber die kannst du später kaufen.
Du hast eben noch einen Punkt.
Das Problem ist, dass man halt, also Gothic ist extrem gut darin, wenn du dich einfach so ein bisschen treiben lässt in der Welt. Also wenn du halt ins alte Lager kommst, du wirst von Leuten angequatscht und du kriegst irgendwie eine Quest und du fühlst dich so langsam so ein bisschen rein in diese Welt, weil das halt nicht nur für diesen namenlosen Held halt neu ist, eine neue Welt, sondern auch für dich als spielende Person. Und da ist halt so unser, wir spielen 2 Stunden und dann gucken wir mal. Das ist halt das schadet so ein bisschen die Erfahrung, die man mit Gothic hat, weil Gothic halt natürlich auch viel so dieses, Erforschen hat. Ne, so, okay, also Erforschen auf mehreren Ebenen. So einerseits, was ist das für eine Welt? Aber auch, und das hat ja Marvin schon erwähnt, so dieses gesellschaftliche Konstrukt. Wie funktioniert diese Gesellschaft in diesem Spiel? Was extrem spannend ist. Aber dann halt natürlich auch so, wie funktioniert das Spiel auf mechanischer Ebene überhaupt? Ne, wie halt so kämpfen oder leveln oder Sachen lernen angeht. Das ist halt alles etwas, was so, wo man sich so richtig so ein bisschen reinschmiegeln muss. Und das könnte das Spiel auf jeden Fall besser erklären, gar keine Frage. Aber ich muss sagen, ich war auch tatsächlich am Anfang so, ich muss mich mit Gothic auseinandersetzen. Aber als ich dann so in dieser Welt war und sie gesehen habe, und ich finde, das Spiel sieht tatsächlich durchaus ganz gut aus, fühlte ich halt wieder, wie ich so, ich bin jetzt echt Teil dieser Welt und keiner scherzt sich für mich. Und das war so ein angenehmes Gefühl, so, okay, ich muss mir erstmal irgendwie die Gunst dieser Leute erarbeiten. Und das war richtig schön, dass Leute mich angequatscht haben und sagen so, ja, wenn du dich darum kümmerst, dann lege ich ein gutes Wort für mich ein. Ich meine, du merkst, dass das Spiel halt 25 Jahre alt ist. Die ersten Quests, die ich hatte, waren von diesem Koch, der gesagt hat, ja, find mal 3 davon, 2 davon und 3 davon. Das sind halt so typische Fetch-Quests, aber
Aber selbst die stellt mich vor ein Problem, weil ich habe diese Wanzen habe ich einfach schon gekillt, deren Fleisch gefressen, weil ich vorher auf den Sack bekommen habe und jetzt finde ich keine neuen Wanzen mehr.
Wollte ich fragen, ist es so in Gothic, dass alles weg ist, was du jemals getötet hast?
Teils.
Gibt es einen Respawn?
Es gibt einen Respawn, aber erst mit dem Beginn eines neuen Kapitels. Bis dahin ist alles tot. Okay. Deswegen kannst du auch nicht so richtig krass leveln.
Das ist hart.
Entweder Aichiro oder
physische Waffen oder Magie?
Oder bei dem Spiel jetzt?
Physische Waffen oder Magie?
Physische Waffen all day, every
physische
day.
Physische Waffen. Ich finde beides
Magie.
Geil, aber physische Waffen.
Ich habe in Dark Souls immer Magie-User gejagt und getötet.
Oh ja, die Bruderschaft des kalten Stahls, ey.
Ja.
Ich habe noch ein letztes Thema zum Spiel, bevor wir zum Ende des Podcasts kommen. Und das ist einmal die Schwierigkeit beziehungsweise Schwierigkeitsgrad. Da würde ich ganz gerne eine Meinungsumfrage von euch einmal hören, weil egal was es ist, wir hatten gerade das Looten angesprochen, generell Equipment kriegen, super schwer am Anfang. Mein Schwert, habe ich schon erzählt, ist mir abgezogen worden. Jetzt habe ich nur eine rostige Klinge, was einem Zahnstocher gleicht. Die Kämpfe sind auch durch die Mechanik, wie man kämpft, schwierig. Sowas wie Schlossknacken, wahnsinnig schwer, weil ich bin innerhalb meines Playthroughs, hatte ich eine Aufgabe, dass ich ein Rezept stehlen sollte, bin dann ins Sumpflager gegangen, hab dann so einen Typen beklaut, weil ich keinen Bock hatte, da mich den anzuschließen. Und das Schlossknacken, ich habe so oft neu geladen, weil das Schlossknacken einfach so crazy schwer ist. Wie habt ihr die Schwierigkeit wahrgenommen?
Also es ist halt so wie damals. Also dass du halt so ein kleines Vieh siehst, von dem du denkst, ach ja gut, hau ich eben aufs Maul, dann bist du nach zwei Treffern tot.
Ja.
Und das ist halt, ja, ich hab's auf den normalen Gothic-Schwierigkeitsgrad gespielt und da bin ich dann irgendwann.
Es gibt ja auch Permadeath,
über der alten Mine.
Ne?
Und ich finde das eigentlich bei Gothic eine geile Idee.
Ja, voll. Ist ja super immersiv. Aber ich war, also der Gothic war der zweite Schwierigkeitsgrad von Vieren, oder?
Mhm. Ja, ja.
Auf dem habe ich auch gestartet und wie Kuro gesagt hat, irgendein Billow-Viech hat mich instant getötet. Also genau. Ja. Aber hat mich nicht gestört.
Aber was ganz geil ist, ist, dass nicht jeder verlorene Kampf ist ein Tod. Mhm. Das ist eigentlich ganz cool. Also wenn du gegen Leute kämpfst, die killen dich nicht direkt, sondern die knocken dich aus und
rauben dich. Du hast ja vorhin gesagt, du wurdest hier krass abgezogen von sowohl den Buddlern als auch dann der Stadtwache, aber kannst du dann auch hingehen, dir seinen Namen oder sein Gesicht merken und dann hat er deinen Scheiß wieder dabei, hat er das im Inventar, kann ich hingehen und sagen, so, so sieht man sich wieder, mein Freund, und dann rippe ich ihn ab?
Ich glaube ja. Krass. Ich glaube ja.
Das ist ja gar ziemlich cool.
Also du kannst ja Leute, die du umgehauen hast, klar, die kannst du dann bestehlen, aber du kannst sie dann auch hinrichten, dann sind sie halt gone.
Ja, ja, aber wenn sie dich beklauen, haben die dann meinen Scheiß.
Ja, ich glaube schon.
Ja, das ist cool.
Okay. Das ist geil.
Also es ist auf jeden Fall dieser Moment, bis man stark ist und den Feuerregen irgendwie vom Himmel regnen lässt. Der Weg dahin ist super, super steinig. Und ich glaube, jeder, der überlegt, Gothic zu spielen, muss wissen, der muss sich hier auf viele Tode einstellen, muss oft speichern, oft neu laden, weil das Ding ist nicht leicht. Ist einfach so.
Aber ich
auch Geld kriegen am Anfang sehr schwer. Ich habe 20 Lernpunkte. Ich kann nichts lernen, weil ich kein Erz habe.
Mhm. Aber das ist genau der Punkt, wo ich also den ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, ja, und wo ich sage, überraschenderweise hat mich Gothic dadurch gekriegt. Durch was ich überhaupt nicht in meinem Kopf in die Schublade von Gothic gelegt hätte. Und so, ich mag die Prämisse der Story, fand ich auch tatsächlich ziemlich cool. Mit dieser Kuppel. Es ist ja die perfekte Donnerkuppel. Alle gehen rein, keiner kann raus.
Das
ist einfach 100%. Ziemlich funny. Ja.
Damit würde ich sagen, kommen wir mal zur Ampel und schauen, wie das Spiel bei euch abgeschnitten hat, beziehungsweise wie wir uns untereinander eingeschätzt haben. Da sowohl Kuro und ich das Spiel schon kennen, würde ich sagen, starten wir mal mit uns beiden. Was habt ihr Kuro gegeben?
Ich habe Kuro eine Grün gegeben, weil ich weiß, dass Kuro Gothic-Fan ist und beim Spielen war ich so, das wird der auf jeden Fall lieben. Du musst Beeren sammeln, dann kriegst du so einen rostigen Schraubenschlüssel, den wirst du 13 Stunden behalten, bis du dann halt deinen Knüppelhammer bekommst. Deswegen für mich Kuro auf jeden Fall grün.
Bei mir auch Kuro grün.
Ich habe Kuro gelb gesetzt. Ich glaube, er findet es sehr gut, aber die Fehler beziehungsweise das, was es immer noch alt wirken lässt, ich glaube, dieses Technische kann er nicht ganz ausblenden und hat ihm deswegen gelb gegeben, obwohl er es an sich cool findet, nochmal zu spielen.
Also ich hätte nicht gedacht, dass mich die Welt wieder so einlullt, als ich es gespielt habe, weil auch meine Lust hielt sich im Vorfeld so ein bisschen in Grenzen. Hat dann echt gemerkt, so, oh nee, das macht mir schon wieder Spaß. Aber ich bin tatsächlich bei Gelb gelandet, weil ich finde, auch wenn das Spiel halt sehr originalgetreu remaked wurde, finde ich, hätte man einfach, also es ist sehr so, es ist so wie damals. Aber wir sind nicht mehr im Damals. Die Zeit ist so, es sind halt auch einfach ein paar Jahre vergangen.
Ja.
Und ich finde, man hätte einfach so, so beim Verhaltenssystem, das ist immer noch cool, aber man hätte es, glaube ich, einfach so ein bisschen ausgeklügelter machen können. Die Kämpfe hätten nicht mehr so hüftsteif sein können. Also, das hätte ich nicht schlimm. Ich finde es immer noch okay, dass du quasi 4 Angriffstasten hast für nach links schlagen, nach rechts schlagen, nach oben schlagen und nach unten schlagen. Aber es hätte alles so ein bisschen mehr Pep oder Dynamik haben können. Mhm. Ohne dass man halt so dass es am Ende immer noch Gothic ist, aber Gothic halt 2026 und nicht Gothic 2000. Also auch wenn es, also es ist vor allen Dingen technisch modern, aber ich finde, in den Spielelementen hätte es auch ein bisschen Modernität vertragen können. Und das hat es vielleicht hier und da bekommen, aber und ich finde es auch okay, wenn die Leute sagen so, ja, es ist so wie damals und genau das will ich. Aber ich finde, man hätte da vielleicht so ein bisschen mehr so in die Gegenwart, den Mut zur Gegenwart wagen können.
Was glaubt ihr denn, was bei mir rumgekommen ist?
Ich habe bei dir gelb stehen, weil ich mir dachte, du findest es ganz gut und es ist ganz schön gemacht, aber es ist halt so ein weiteres Action-RPG.
Nee, ich dachte, der Pick kommt von dir. Ich dachte, du hast eventuell irgendwie Vorgeschichte damit und ich glaube, dass es dir einfach, also, und ich muss hier auch fair und ehrlich sagen, es ist einfach ein Spiel, wo die Nostalgie mitschwingt. Wenn man es vorher, deswegen hat Kuro wahrscheinlich vorhin auch gefragt, so, wenn man es vorher gespielt hat, ist es ein anderes Spiel, als wenn man heute frisch reinsteigt, noch viel mehr, als wenn man es fair bewerten will. Es wird schwierig, aber ich glaube bei dir, Grün.
Ja, würde ich auch sagen, aus den Gründen, die Chris gesagt hat. Entgegen aller Character Traits, die du hast, ist es, wenn du sagst, es ist grün, dann ist es das Untypischste, was du jemals gesagt hast. Und damit ist es dann auch wieder so hardcore-typisch für dich.
Ich habe dem Spiel tatsächlich ein Grün gegeben, yes. Weil ich sehe die Fehler, ich sehe das, also alles, wo ich bei Kuro, Entschuldige, alles, wo ich bei Kuro gesagt habe, deswegen ist es gelb, kann ich wegignorieren, ehrlicherweise, weil das auch so ein Teil des Charmes ausmacht, weil von einem Gothic Remake habe ich ehrlicherweise nichts anderes erwartet, als dass es sich genauso alt anfühlt, wie es das jetzt tut. Und dazu kommt die Komponente, dass ich mit Dani jetzt darüber schreiben kann, wie darüber reden, wie weit wir sind, was wir gemacht haben, wie wir da hinkommen. So, das ist, die Experience ist einfach wahnsinnig schön und ja, sie sind einfach dem Original sehr treu geblieben und das Einzige, und das ist der gelbe Punkt im Grün, ist, dass es keinen Marvin-Mode gibt. Das ist schade. Das ist traurig und ein Armutszeugnis. Aber ansonsten sehe ich trotz all der Fehler hier ein tolles Remake für Fans des Klassikers. Und es wundert mich bei jeder einzelnen Person wie Chris, die trotzdem Spaß haben, auch wenn sie das Original nicht kennen.
Was meinst du mit Marvin-Mode?
Der Cheat-Mode in Gothic so. Hieß Marvin-Mode.
Wow! Siehst du, auch das weiß man nicht. Muss man kennen, weil Gatekeeping.
Ja, so. Ja. Kommen wir zu Timur. Ich mach's ganz einfach. Ich habe Timur rot gegeben, weil ich wusste von Anfang an, das wird den nicht abholen.
Same.
Also bei Timur, das ist das Anti-Timur-Spiel aktuell. Also es ist wirklich, alles, was Timur mag,
aktuell, ja,
findet man nicht in Gothic. Also es ist
Plus, und da muss man fair und ehrlich sagen, bevor wir die Vote abgegeben haben, wussten wir auch schon, wie es um seinen Samstag gestern stand. Also das war einfach für mich so, das ist wie ein Musikalbum, das zum falschen Zeitpunkt zu dir kommt, wo du dann entweder sagst, entweder ich hasse es jetzt oder ich höre es mir mal anders an, aber es wird heute nicht funktionieren. Ja. Und ich glaube, so war halt Gothic auch.
Das ist quasi, also, weißt du, du willst was essen, hast richtig Bock auf Reis und dann kriegst du halt Pasta auf
getrocknete Nudeln. Ekelhaftige, saftige Nudeln, leckerer Tomatensoße. Ekelhaft. Mm. Ja, aber genau das ist es. Genau das ist der Punkt. Du hast Lust auf Reis und du bekommst Nudeln. Nudeln sind ja nicht schlecht. Das ist ja genau der Punkt jetzt hier. Gestern hätte ich um 15 Uhr hundertprozentig dem Game rot gegeben. Ich gebe dem Game aber auf jeden Fall gelb, weil das Game macht halt wirklich Fans happy. Also ich habe den Hanno-Stream gesehen, ich habe euch zugehört und es ist ein gutes Game. Es ist genau das, was Leute sich gewünscht haben. Und jetzt, wo man so ein bisschen mehr tiefer drin ist, liebe Zuhörende, und ihr es noch nicht gespielt habt, geht bitte genauso ran, dass ihr wisst, womit ihr es hier zu tun habt. Dass es wirklich from zero to hero ist, dass ihr am Anfang nichts könnt und das Spiel euch auch nichts gibt. Und wenn man das weiß und da so ein bisschen reinkommt und reinfuchst, dann ist es, glaube ich, ein richtig, richtig gutes Game. Es sieht ja auch fantastisch aus, haben wir auch nicht vergessen. Es gibt ja auch echt viele Remakes und echt viele Games, die wirklich frech sind, lazy sind und scheiße aussehen. Das ist aber Gothic auf gar keinen Fall. Deswegen, mein Game ist es aktuell absolut gar nicht. Vielleicht irgendwann, who knows. Weil es klingt ja schon ganz geil. Also ich finde solche Mechaniken auch richtig gut. Aber jetzt gerade aktuell auf gar keinen Fall. Aber deswegen kein Rot. Weil für Rot muss wesentlich mehr passieren. Deswegen ein sehr, sehr, sehr wohlwollendes Gelb.
Aber ich bin ehrlich, fantastisch wäre jetzt nicht das Adjektiv gewesen, das ich für den Look von Gothic verwendet hätte.
Aber das nicht, aber das sieht schon sehr gut aus.
Kernig.
Kommen wir doch zu Chris. Chris, kernig ist gut. Kernig. Chris habe ich ein solides Gelb gegeben. Also für ein Rot, das habe ich bei ihm nicht gesehen. Vor allem seit ich wusste, dass er das Original nicht gespielt hat. Und ein Rot sehe ich bei ihm aber auch nicht. Ja. Also ich habe da so ein ganz schönes gelbes Gelb gesehen.
Ich bin bei Chris bei Grün, weil ich glaube, dass er, weißt du, das ist so ein Hardcore-Gamer, der mag die Herausforderung. Er mag, wenn sich so Spielerfahrungen auch so ein bisschen reiben. Er wird die Welt zu schätzen wissen, weil das etwas ist, was nicht alltäglich ist. Er wird so dieses gesellschaftliche, Gesellschaft da aufgebaut ist, das wird er irgendwie faszinierend finden. Und er wird sich da so richtig ein bisschen reingraben. So richtig so, ne, und dann kommt er raus, so richtig besudelt mit Matsch, aber es ist Spielspaß-Matsch. Und das mag Chris. Chris ist ein Fan von Spielspaß-Matsch.
Jo, also es ist, ehrlich, sowas hatte ich noch nie. Hättest du mich gestern gefragt, hätte ich gesagt, das wird eine der wenigen Rotampeln, die ich vergebe. Mhm. Und ich glaube, er hat noch nie ein Spiel geschafft, von Rot-Gelb zu überspringen und auf Grün zu landen. Es ist keine 10 von 10. Das Spiel hat Flaws, das Spiel hat das aber nicht witzigerweise sehr viel von dem, was Kuri jetzt gesagt hat. Das ist diese immersive Welt, die ich in anderen Spielen, in besseren Spielen, will ich sagen, eigentlich hasse, wenn sie mir so aufgedrückt wird. Hier funktioniert sie. Und ich hatte über diese 2 Stunden so fucking viel Spaß mit diesem, mit diesem weirden Dialogen, mit diesem, du wirst in so ein Loch geworfen und du hast jetzt die Option, also für mich, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber ich habe für mich die Option, werde ich Buddler, werde ich Schatten, wie kann ich mich darum, ich habe das Gefühl, ich kann mich jetzt in diese funktionierende Welt, die in dieser Kuppel herrscht, irgendwie selber einfinden, meinen Platz selber finden. Ich habe 1000 verschiedene Möglichkeiten, das alles zu tun. Und es ist so wirklich so ein Once-in-a-Million-Ding, dass das für mich funktioniert. Ich hätte nie gedacht, dass es Gothic ist. Ich hätte ja dann eher an irgendwelche neuen Games mit mehr Quality-of-Life-Shit und sowas. Aber ich hatte 2 Stunden komplett Spaß. Und ich habe es nicht refunded. Ich will es weiterspielen. Mal sehen, ob Also, wir kennen alle den Fluch von 2 Stunden später. Ich weiß nicht, ob es die Zeit zulässt. Aber selbst wenn ich es nicht jetzt weiterspiele, behalte ich es, um es irgendwann mal in irgendeinem flauschigen Weihnachtsurlaub oder so weiter zu spielen. Aber das Spiel hat es geschafft, mich in 2 Stunden komplett zu drehen. Von Rot auf Grün.
Also ich werde es auch nicht starten. Ich werde es auch behalten. Ich will es auch weiterspielen. Ich hoffe einfach nur, dass das Team die Chance bekommt, Gothic 2 zu remaken. Weil das ist dann, das wird absolut insane. Weil Gothic 2 ist so geil. Das ist mein Wunsch.
Dann wünschen wir uns jetzt auch noch Dinge, nämlich die Folge, die Spiele für die nächste Folge, so wird ein Schuh draus. Da haben wir nämlich wieder Spiele, die wir in den Raum werfen und ich mach's relativ kurz. Ich werfe rein Fate Keeper. Das ist ein Spiel, das Kuro in die Gruppe gestellt hat und empfohlen hat. Für wahnsinnige 8 € kriegt man hier ein Early Access Spiel, das vielleicht so ein bisschen sogar in die Gothic-Richtung geht. Mhm. Jetzt nicht vom insgesamten Aufbau her, aber so ein bisschen dieses raue, dieses ja fast schon düstere, inspiriert von so einem Dark Messiah, Might and Magic. Mhm. Ich glaube, das könnte richtig gut werden. Ich habe da schon mal so leicht reingedippt. Ich glaube, das könnte ein cooles Spiel für diese Folge werden, auch gerade weil es ein deutsches Spiel ist. Glaube ich, wäre das cool, das hier zu featuren. Deswegen werfe ich dafür meinen Hut in den Ring.
Der Hut im Ring?
Nicht schlecht, stark. Nicht schlecht.
Stark.
Gott, dann nehme ich, ich mache weiter. Mein Spiel, kurz und knackig, NBA The Run. Offizielle NBA-Lizenzen, 3 vs. 3 Streetball. Und es ist so, ich habe einfach mal wieder Bock auf sowas wie NBA Jam oder NBA Street in meinem Leben. Mir hat das damals viel Spaß gemacht. Ich will das jetzt wieder spielen. Vielleicht ist es das, hoffen wir.
Naja, also ist natürlich lobenswert, dass ihr wünscht, dass diese Spiele bei der nächsten Folge drankommen, aber wir wissen, dass es Star Fox wird, mein Pick. Denn wir lieben Nintendo, wir lieben Spiele, die zum dritten Mal remaked werden.
Diesmal wird's Klick machen, glaube ich.
Ja, es wird herrlich simpler Shoot'em-up-Spaß. Star Fox auf einer Welle der Popularität ungekannter Größe seit das seitdem Dinge passiert sind, Films. Wir wollen ja nicht spoilern, weil ich habe den Film auch noch nicht gesehen.
Irgendwas passiert ist.
Der Juni ist jetzt auch nicht so super spannend. Star Fox ist halt mal wieder ein größeres Nintendo-Spiel. Es ist natürlich wieder quasi Lylat Wars, beziehungsweise es ist auch Star Fox 3D, was wahrscheinlich Timo, du darfst nicht Star Fox für die Switch 2 spielen, du musst Star Fox für den 3DS spielen.
DS, ja, let's go.
Timo, was ist denn dein Pick für die nächste Folge?
Mein Pick ist ein Titel von Square Enix und zwar The Adventures of Elliot. Es hat mich sehr bei der Demo an Link to the Past erinnert, in so 2D, 3D-Optik. Und warum das mein most anticipated Game of 2026 ist, erfahrt ihr im 3-2-Play-Podcast. Shoutout an Migi, da habe ich mit ihm drüber gesprochen. Warum ich mich auf dieses Spiel freue, könnt ihr überall hören, dort, wo es Podcasts gibt. Cross-Promo, let's go!
Cross-Promo, let's go! Shoutout, Migi. Und das war's auch schon wieder. Das war die Juni-Folge von 2 Stunden später, eurem liebsten Videospiel-Podcast. Ich hab's am Anfang schon mal gesagt, heute ist der Tag, an dem ihr uns weiterempfehlt, an dem ihr uns nicht gatekeept. Das ist nämlich ganz toll, weil nur so kann dieser Podcast wachsen, groß werden und ganz toll werden. Schreibt uns gerne auch eure Meinung zu Gothic in die Spotify-Kommentare. Wir lesen das alle ganz fleißig mit. Und ansonsten bedanke ich mich bei meinen 3 Co-Hosts für diese Episode und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Shrimps in the
Fan. Shrimps in the Fan. Bye.
Das war der 2 Stunden später Podcast. Falls euch der Podcast mit Kuro, Chris, Marvin und Timo gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Sagt es auch gern euren Freunden oder teilt es gern auf euren Social-Media-Kanälen. Denn nur so kann dieses Herzensprojekt wachsen. In den Shownotes findet ihr alle Links zu den Socials des Podcasts als auch zu den Jungs selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.